Urban Vibe.
So, Aufnahme läuft, würde ich sagen.
Bitte.
Also, hallo Markus.
Grüß Gott.
Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Ebenso, ebenso.
Ich werde mich mal ganz kurz vorstellen. Sehr mein gut. Name ist Florian Wagner, kurz Flo für alle. Ich bin Schüler in Mödling an der Keimgasse. Ich bin Maturant dieses Jahr und im Rahmen meiner Matura muss ich eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben. Da habe ich das Thema Impfgegner in Österreich gewählt und ich wurde von Markus eingeladen, hier heute Gast zu sein. Und ich würde sagen, wir reden da mal ein bisschen darüber, oder?
Richtig, richtig. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, wo das Gespräch heute hingeht. Hier bei Urban Vibes sozusagen zu Gast. Und genau, das Thema ist natürlich jetzt brandaktuell. Wir haben gerade kurz vor dem Podcast gesprochen, dass du es aber eigentlich vor Corona schon fixiert hattest, das Thema.
Genau, wir müssen die vorwissenschaftliche Arbeit, unser Thema, schon ein Jahr davor auswählen. In dem Fall war es bei mir schon im Oktober, war ich einer der Ersten, der es schon fertig hatte, weil ich es unbedingt schreiben wollte. Mhm. Und im Dezember muss es dann fertig abgegeben sein und das war noch vor Corona, ja? Mhm. Auch wenn man schon ein bisschen den Zeitüberblick verliert, wann das alles angefangen hat.
Aber umso spannender, weil jetzt die Debatte um Impfungen natürlich auch gerade erst losgetreten ist und jetzt auf uns zukommt, also eigentlich Zukunftsmusik ist. Und du quasi vorweg da ein Thema gewählt hast, was aber auch deinem sozialen Background so ein bisschen geschuldet ist, weil du ja aus einer Familie auch kommst, die irgendwie im medizinischen Bereich tätig ist, ne?
Genau, meine Mutter ist Ärztin, mittlerweile seit 6 Jahren in einer eigenen Ordination. Mhm. Begeisterte Ärztin, leidenschaftliche Ärztin, mhm, und natürlich bin ich da ein bisschen in die Thematik reingeboren worden. Mhm. Also ich bin mit Impfungen groß geworden, ich bin, mhm, gegen mehr Sachen geimpft, als ich eigentlich weiß wahrscheinlich, was auch nicht gut ist. Aber aktuell bin ich, und auch war ich schon immer, bin ich sehr für Impfungen, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Bestandteil ist. Mhm. Was, mhm, aber für mich sehr wichtig ist, dass ich in der Arbeit, die ich schreibe, auch wenn sie Impfgegner in Österreich heißt und auch wenn ich sehr pro Impfen eingestellt bin, dass es sehr objektiv ist, mhm, dass es hier nicht heißt, alle Leute, die sich impfen lassen, sind, mhm, Trash im Prinzip. Mhm. Es ist sehr wichtig, objektiv zu betrachten, welchen Einfluss haben Impfgegner, was machen sie in der Statistik aus, was sind ihre Motive, mhm, und wie sie überhaupt denken.
Mhm. Mhm. Das heißt, du beginnst jetzt mal mit dem klassischen Interview. Du hast so einen Fragenkatalog dir vorgenommen und vorbereitet.
Mhm, ja, genau. Der war ursprünglich für eine Umfrage gedacht, aha, aber der, finde ich, würde auch hier sehr gut passen, weil, mhm, die Fragen sehr allgemein bezogen sind. Mhm. Also er baut darauf auf, gegen, weißt du, gegen was du geimpft bist, mhm, bist du vertraut mit dem österreichischen Impfplan und, mhm, dann halt noch ein paar allgemeine Aussagen und deine Meinung dazu. Mhm. Von den persönlichen Fragen würde ich jetzt einfach mal ein paar überspringen. Wichtig ist nur, bist du ein Elternteil?
Verstehe, da kommt gleich der Applaus. Nein, ich bin kein Elternteil.
Okay.
Kenne aber natürlich viele Leute, mhm, die jetzt gerade eben mit dem Thema in meiner Altersgruppe, dann ist es dann doch Thema, ja.
Ja, ist nur wichtig für eine Frage, weil, mhm, dann können wir diese eine Frage auslassen. Mhm.
Aber wie gesagt, wir sind hier Dirty Talk, Flo, das heißt, du darfst eigentlich kein Blatt vom Mund nehmen, du musst eigentlich jede Frage stellen.
Ich werde jede Frage stellen. Okay. Passt.
Dann das heißt, wir legen los.
Wir legen los.
Boah, jetzt bin ich nervös. Jetzt werde ich nervös.
Ich hoffe nicht.
Oh ja, oh ja. Ich habe allen Grund zum nervös werden. Du hast noch nicht mal dein Red Bull aufgemacht. Also ich würde mal sagen, als erstes hier in meinem Podcast, mein lieber Flo, musst du jetzt ein Red Bull von mir eröffnen.
Mhm. Auf einen guten Podcast, würde ich sagen.
Genau, weil du ja gar nicht wusstest, ich habe dich ja aufgeklärt gerade, dass Servus TV Nachrichten hier in Österreich die momentan einzigen Nachrichten bringt, die irgendwo, also so vom Gefühl her, nicht gleich in eine Richtung der Regierungs eben Verordnungen geht und du das gar nicht kanntest, weil Servus TV über Red Bull finanziert ist. Also Servus TV ist sozusagen Red Bull, also der Chef von Red Bull, unser, ja, wie heißt er, Mateschitz, ja, ist quasi der Eigentümer von Servus TV Und Servus TV ist dementsprechend deswegen unabhängig, weil sich der Mateschitz auch ganz stark herausgespielt hat als, ja, wie soll man sagen, alternativer Querdenker. Ja.
Wovon es in meinen Augen auch ein bisschen zu wenige gibt, die sich öffentlich vertreten, in meinen Augen. Weil es ist sehr wichtig, dass man immer quasi eine Oppositionsmeinung hat, auch zu dem, was jetzt auf ORF berichtet wird zum Beispiel. Weil vor allem zum Thema Impfen jetzt sind die Meinungen ja doch sehr gespalten. Wir haben den ersten mRNA-Impfstoff, jetzt im Vergleich zu den herkömmlichen Impfungen. Es ist in meiner Meinung wirklich sehr wichtig, dass halt auch darüber eben zeitunabhängig präsentiert wird und berichtet wird.
Ja, cool. Also du fängst mal an mit deinen Fragen, nehme ich an.
Genau, jetzt, ja. Also
zuerst, sorry, dass ich dich da unterbreche.
Kein Problem, kein Problem. Zuerst kommt nämlich noch so ein kleiner Einleitungssatz von mir, der mir wichtig ist, dass du ihn hast. Das sind deine Zuhörer. Also in dieser Umfrage werde ich dir Fragen stellen über dein Impfverhalten stellen und über deine Meinung bezüglich Schutzimpfungen. Es werden auch personenbezogene Daten abgefragt, das lassen wir jetzt mal aus hier, würde ich sagen, weil das, was ich brauche, weiß ich schon. Das ist dadurch, dass ich dich erkenne jetzt von hier an.
Nee, mach das auch fürs Band, dass das einfach offiziell ist.
Passt, also, dann kriegst du die volle Umfrage.
Genau.
Das Ganze
dient... Dirty Talk, liebe Leute.
Dirty Talk. Dirty Talk. Also das Ganze dient zur Recherche für meine vorwissenschaftliche Arbeit. Alles, was du jetzt sagst, das wird auch aufgenommen. Und
wird
das
wird vor Gericht gegen mich verwendet werden.
Wer weiß. Nein, das wird alles so in meiner Arbeit dann drinnen stehen. Und es wird so circa... Die Fragen selber würden 20 Minuten, glaube ich, so zum Ausfüllen in Anspruch nehmen und wir werden wahrscheinlich ein bisschen länger darüber diskutieren. Also, erste Frage, bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.
Also, wie hatten wir das gerade? Metrosexuell. Metro, kennst du das? Metro?
Ja, das sagt mir etwas. Also, ich bin leider sehr... nicht informiert in den ganzen Geschlechterrollen.
Also Metros sind Männer, die sich sehr gern sehr viel Zeit im Badezimmer lassen. Ich dachte, die würden eher so in Paris in der U-Bahn rumfahren. Nein. Aber nein, ich bin männlich.
Okay, ja. Ich hätte auch andere angegeben, wenn du das wolltest.
Geschlecht männlich. Nein, das ist ganz offensichtlich männlich.
Okay. Wie alt bist du?
Ich bin jetzt in meinem 34. Lebensjahr.
34. Okay. Ja. Bist du ein Elternteil?
Nein.
Okay.
Also nein.
Okay, dann fangen wir jetzt an mit diesen ersten Fragen, die wirklich um das Thema gehen. Haltest du es grundsätzlich für sinnvoll, sich gegen gewisse Krankheiten impfen zu lassen?
Du meinst hältst?
Hältst, ja.
Ja, genau. Sich gegen gewisse Krankheiten impfen zu lassen, ist sicher keine abwegige und keine, wie soll ich sagen, also macht auf jeden Fall Sinn.
Ja. Genau, da geht es jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwas Spezifisches zu sagen.
Genau. Das
ist ganz allgemein.
Einfach ja, nein, ne?
Genau, ja. Oder also, ich habe auch unsicher für Leute, die halt gar nicht darauf antworten möchten. Da geht es auch darum, dass wenn du allgemein sagst, okay, vielleicht jemand, der älter ist, der jetzt Risikogruppe ist, jetzt sich gegen Grippe impfen zu lassen, zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Weil ich zum Beispiel auch nicht gegen Grippe geimpft und ich habe es auch aktuell nicht nötig, weil ich halt wirklich nicht gefährdet bin dadurch.
Ja, ich würde dann die Frage tatsächlich mit doch unsicher beantworten, weil ich dann eben jetzt gerade bei so einem mRNA-Impfstoff eben sehr unsicher wäre.
Okay.
Genau.
Bist du mit dem österreichischen Impfplan vertraut?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Keine Ahnung.
Also das ist, nur für dich kurz zur Auffrischung, das ist jedes Jahr gibt es das von der österreichischen Regierung gestellt, vom Ministerium für Soziales. Ein grundsätzlicher Plan, wann man sich gegen welche Sachen impfen sollte, auch in Bezug auf, wenn das eine Auffrischungsimpfung ist oder eine Teilimpfung. Da stehen im Prinzip so Krankheiten drin, für die es sich in Österreich lohnt, eine Impfung zu nehmen. Es stehen aber auch Reiseimpfungen drinnen. Also es ist grob aufgeklärt. Dann wird jetzt ein kleiner Katalog kommen, gegen welche der folgenden Krankheiten bist du denn geimpft? Und da ist auch wichtig, das solltest du gegen eine Krankheit geimpft sein, aber die ist nicht aufgefrischt aktuell, also die müsstest du auffrischen, dann ist das trotzdem ein Ja für dich. Fangen wir an mit FSME-Zecken. Also das FSME-Virus, was durch Zecken übertragen wird, Gehirnentzündung.
Puh, ich hätte echt meinen Impfpass mitnehmen sollen. Ich habe ihn eh oben. Ich glaube nicht.
Also nicht?
Ich glaube nicht, dass ich gegen... Ist man, das standardmäßig ist man gegen sowas geimpft, oder?
Also FSME eigentlich schon. Wird am meisten Werbung gemacht in Österreich dafür, weil es halt immer in der Zeckensaison ist im Frühjahr. Also ich kann dir auch ein Unsicher anbieten, wenn du nicht weißt,
jetzt, ob... Ja, dann müssen wir einen Unsicher nehmen, ja.
Okay. Tetanus, sag dir was, kennst du?
Tetanus ist diese Geschichte, sag's mir nochmal.
Wundstarrkrampf heißt es. Ja. Das ist, weil offene Blutungen sind dadurch sehr gefährdet, dass wenn du dich da infizierst.
Ja. Du auch unsicher, kann ich jetzt so geradeaus raus nicht sagen.
Jetzt kommen wir zu einer Frage, wo ich mich echt überraschen würde, weil du unsicher sagst, weil das wusste ich selber nicht, da musste ich selber nachschauen. Poliomyelitis, das ist Kinderlähmung.
Ich glaube, gegen das ist man automatisch so. Das ist, glaube ich, in dieser Babyimpfung drin. Mhm. Ja.
Da entscheiden halt die Eltern für dich dann, ob du dagegen geimpft bist.
Ja.
Hepatitis A und B?
Weißt du? Nein, sicher nicht.
Beides nicht?
Sicher nicht.
Okay. Du hast jetzt sehr schnell und direkt gesagt,
gab's weil ich es gestern gelesen habe in einem Buch, Die Wahrheit über Krebs. Mhm. Blöd, dass ich wollte es kaufen, ich hätte es kaufen sollen, weil dann hätte ich es jetzt hier und könnte zitieren. Aber mein Kurzzeitgedächtnis ist ja immer noch gut, sodass also da drin steht, dass das eine ganz große Geschichte in den USA war, also Amerika. Mhm. Da haben die das eingeführt in vielen Staaten als Zwangsimpfung für Kinder, die in die Schule, also ohne Hepatitis A und B kommst du da nicht in die Schule rein.
Also so quasi nicht Zwangsimpfung von du darfst gar nicht ohne diese Impfung leben, sondern du hast halt einfach verlierst deine Privilegien, wenn du das
nicht machst. Genau.
Haben ja auch viele aktuell Angst vor der Corona-Impfung.
Ist dasselbe Thema. Und gestern da aufgeblättert und dann eben diese Fälle kurz beschrieben wurden da in dem Buch, wie eben, also wirklich dann die Kinder vor ihren Eltern gezwungen wurden, geimpft zu werden. Also Szenen, die sich halt so abspielen, wie man sie jetzt auch so aus so Horror-Impfgeschichte sich so das vorstellt. Also das hat wirklich stattgefunden. Mhm. Und ja, aber reden wir da später nochmal dann im
Detail. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja. Mhm. Wie gesagt, weil eben viele jetzt auch Angst haben bei der Corona-Impfung, dass sie ihre Privilegien verlieren, wenn sie sich nicht impfen lassen.
Mhm,
so.
Ja.
Jetzt kommt etwas, HPV, das sind humane Papillomaviren, ganz tolle Namen für Impfungen. Infektion noch durch Feigwarzen, wenn ihr das was sagt. Interessanter Fakt dazu, es ist eigentlich ein Virus, eine Krankheit, die auch sehr oft Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Und die Impfung wird auch für Männer angeboten, weil man eben Überträger sein kann trotzdem, auch wenn man selber nicht daran erkrankt.
Spannend, okay. Nee, wüsste ich jetzt nicht.
Okay.
Also ich bin sicher, dass meine Mutter mich so das Wenigste geimpft hat, was möglich war, und dann nehme ich an, dass das nicht dabei ist.
Okay. Mumps, Masern, Röteln, diese dreifach MMR-Impfung?
Ich glaube, die ist dabei, ja.
Die ist dabei.
Die sollte dabei sein, ja.
Eine Masern ist eines der beliebtesten Beispiele, wenn es so um diese Impfdiskussion geht, weil ganz oft abgewogen wird, ja, die Nebenwirkungen sind da viel, sagt man, sind irgendwie viel schlimmer, und zum Beispiel Amerika ist ja masernfrei. Die haben es ja geschafft, das komplett auszurotten. Bei uns immer noch nicht sehr viele Masernfälle. Dann Diphtherie.
Das war nochmal?
Kehlkopfentzündung.
Ah, Kehlkopf. Aha. Wenn man dann so einen Bollen da kriegt.
Genau, ja.
Oh Gott. Ja, nee, das wüsste ich jetzt nicht, dass ich da geimpft bin.
Und Influenza-Grippe?
Sicher nicht.
Okay.
Sicher nicht.
Ja. Du bist jung, du brauchst das in meinen Augen auch nur nicht, aber natürlich kann man sich schon, aber ich sage selber, bei der Grippeimpfung muss echt nicht sein, wenn man nicht zur Risikogruppe gehört.
Ja, wie gesagt, also ich komme aus einer Familie, wir sind einfach mit Alternativmedizin auch groß geworden, also, und deswegen hat man da von vornherein so das Minimum gefahren einfach.
Aber Alternativmedizin finde ich immens interessant, weil Impfgegner heißt ja nicht nur, dass man jetzt sagt, man verabscheut alles, was da in die Richtung geht, sondern oft einfach, dass man sagt, man hat alternative Methoden gefunden. Und ich finde, das ist halt auch ein Gebiet, worüber viel zu wenig informiert wird. Und jetzt würdest du deine Kinder nach deinem aktuellen Wissensstand gegen gewisse Krankheiten impfen lassen?
Ja, sicher. Also diese Standard Kinderlähmung und so, das macht sicher Sinn, weil das eben... Ich würde mich vorher nochmal wirklich genau beschäftigen damit müssen, weil ich eben auch zu wenig weiß. Ja. Also mich würde eben interessieren, wie lang wurden diese Impfungen evaluiert, wie lang und wie sicher sind die eben. Ich würde halt mit meinem Arzt dann auch ich würde halt wirklich nochmal dreimal an verschiedenen Ärzten eben rückfragen und würde dann sicher zu zu der einen oder anderen Impfung Ja sagen, ja.
Es ist auch meiner Meinung nach ziemlich wichtig, dass man nicht einfach direkt sagt, ja komm, Impfung ist da, wir nehmen sie. Ich finde es super, wenn du sagst, dass du dich zuerst wirklich gescheit informieren willst, weil ist in meinen Augen ziemlich wichtig. Gut, dann werde ich da mal Ja angeben.
Mhm.
Und jetzt kommen wir eben zu den Aussagen. Das sind ganz allgemeine Aussagen und du sagst mir einfach, ob du da gänzlich widersprichst oder ob du da voll dafür stimmst. Also es gibt auch da Mittelwerte. Ich habe das hier mit einem Sternsystem aufgeführt.
Mhm.
Ein Stern ist widerspreche gänzlich, 6 Sterne, du stimmst komplett zu und halt dazwischen.
Okay.
Fangen wir an mit der ersten Aussage dazu. Das potenzielle Risiko von Impfschäden ist eine Begründung, sich selbst oder seine Kinder nicht zu impfen.
Das ist natürlich so, ja. Also da würde ich mal 6 Sterne geben.
Stimmst du komplett zu?
Ja.
Okay. Die nächste Aussage wäre dann, ich lasse mich nicht gegen gewisse Krankheiten, für die in Österreich eine Schutzimpfung angeboten wird, impfen, weil ich niemanden kenne, der diese Krankheit hatte.
Gewisse Schutzimpfungen, also allgemein jetzt.
Ja genau, also wenn du sagst, du kennst jetzt niemanden, das ist jetzt Beispiel, du kennst nie, also sehr banales Beispiel, du kennst niemanden, der jetzt an Masern erkrankt ist oder so in die Richtung und deshalb sagst du, brauche ich die Impfung auch nicht.
Nee, da würde ich dann mal also 0 oder 1 Stern geben.
Okay, ja, 1 Stern ist das Niedrigste, aber es passt eben.
Okay.
Sich gegen Masern zu impfen lassen ist unnötig, da diese bei uns sowieso so gut wie ausgestorben sind.
Ja, das weiß ich jetzt nur von dir eben, weil du es gesagt hast, dann würde ich da mal eher so eine 3 geben.
Okay. Also ausgestorben sind sie bei uns noch nicht.
Mhm.
Das war mehr oder weniger, ist das so eine von den Fragen, so Kontrollfragen, um zu schauen, wer ist denn da, wer gibt jetzt automatisch 6 Sterne, nur weil es was gegen Impfen geht.
Ja, ist klar, okay.
Sie sind bei uns noch präsent, aber natürlich deutlich weniger, als sie es früher waren.
Mhm.
Dann kommen wir zur nächsten Aussage. Die allgemeine Wirksamkeit von Schutzimpfungen ist nicht ausreichend bzw. gar nicht bewiesen.
Nochmal?
Die allgemeine Wirksamkeit von Schutzimpfungen ist nicht ausreichend bzw. gar nicht bewiesen.
Nee, das ist natürlich falsch. Also da hat man ja lang genug jetzt viele Krankheiten und Epidemien gehabt, dass man da eben schon in der Medizin geforscht hat. Also da gibt man mal 1.
Okay. Genau, gibt aber immer noch sehr viele, die behaupten, ja, dass die Krankheiten sich durch etwas anderes dann dezimiert haben, zum Beispiel durch Ernährung, was in meiner Augen auch ein wichtiger Aspekt von Gesundheit ist.
Absolut,
aber
absolut.
Das vergisst man halt oft. Man darf sich nur auf eine Sache verlassen, es zählen viele Aspekte zusammen.
Ja, ja.
Dann nächste Aussage, Impfungen sind wichtig, da eine hohe Durchimpfungsrate essentiell ist, um Krankheiten einzudämmen.
Ja, das ist anscheinend so und hat in der Geschichte der Menschheit anscheinend auch so funktioniert.
Zum Beispiel die Pockenimpfung vor Ende der 80er.
Auch die und schlimmere, ja, also Krankheiten. Ja, es ist halt, genau, das ist halt, also in dem Fall mal 6 Sterne.
Okay.
Und natürlich Diskussionsbedarf, also darum gehend, wie die Geschichte der Impfung oder auch, ja, wie das genau jetzt aussieht, ja, das muss man diskutieren.
Mhm. Okay, dann wäre die nächste Aussage, Kinder sollten die Krankheiten durchmachen, da dies die bestmögliche Entwicklung für das Immunsystem und somit den besten Schutz gewährleistet.
Ja, das gibt's bei manchen Dingen, also Grippe etc. natürlich, da macht diese Aussage Sinn. Es gibt andere Krankheiten, da macht das keinen Sinn, also würde ich da auch den Mittelwert wählen.
Mhm. Genau, einen Mittelwert gibt es nicht, es gibt so eher die Tendenz zu, du stimmst nicht zu oder die Tendenz zu, stimmst zu.
Ah ja, naja, aber 3 ist ja die Mitte ungefähr.
Das ist von 1 bis 6 und dadurch gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 und halt genau die Mitte wäre zwischen 3 und 4. Aber ich höre es ja jetzt von dir, das ist eben der Vorteil vom persönlichen Gespräch, ich höre von dir, dass du da sehr in der Mitte bist. Ich gebe jetzt einfach mal 3 an, aber ich weiß von dir bei der Frage, ich weiß, du bist da genau in der Mitte. Das ist in meiner Meinung eine der interessantesten Aussagen hier, weil ich habe erst gestern mir in einem Impfratgeber, also einem allgemeinen Impfratgeber für Ärzte durchgelesen, da kommen auch so Argumente vor, dass es schon teilweise Krankheiten gibt, die wirklich, wo es besser ist, wenn man sie durchmacht, weil der bestmögliche Schutz ist dann halt so gegeben, weil die Impfung macht ja nichts anderes als wir gaukeln dem Immunsystem vor, dass der Erreger eingedrungen ist, sodass er ihn leicht bekämpfen kann.
Ganz genau.
Unterscheiden muss man da von Krankheiten, wo auf der einen Seite ernsthafte Folgeschäden entstehen können. Ja, aber oder halt wo allgemein das Immunsystem dann beeinträchtigt wird durch diese Krankheit. Also es geht so und so tatsächlich.
Mhm.
Dann die nächste Aussage, die Grippeimpfung ist unnötig, da das Virus ohnehin ständig mutiert.
Das ist jetzt ja auch bei Corona die große Diskussion. Also da würde ich mal eher zustimmen. Gerade bei Grippe macht es sehr wenig Sinn. Und das ist ja eigentlich genau, das trifft den Nagel auf den Punkt, was jetzt eben auch die COFSAS-2-Diskussion momentan so zeigt.
Passt, dann würde ich dir da 6, also die volle. Okay.
Genau.
Nest, Viren mutieren so häufig, dass wir es gar nicht mitbekommen. Und dann auf einmal, und dann, wenn eine Mutation auftritt, die dann wirklich das Virus beeinflusst, wie jetzt zum Beispiel bei Corona, dass die Infektionszahlen so hoch gehen, stimme ich dir vollkommen zu, dass wenn du sagst, bei der Grippe zum Beispiel, wenn du nicht wirklich zu der Risikogruppe gehörst, dass du jetzt sagst, du bist dadurch akut dann gefährdet, man braucht sich nicht impfen zu lassen. Nächste Aussage wäre dann, eine Durchimpfungsrate von mindestens 95% haltest du für wichtig, da nur so eine Herdenimmunität gegeben sein kann und diese ist eben wichtig, um auch Menschen zu schützen, welche sich nicht impfen lassen können.
Ja, das ist eben auch gerade die Diskussion. Das nehme ich an, funktioniert absolut nicht. Also 95% zu erlangen ist quasi, würde eben das bedeuten, was manche Länder jetzt zwar gezeigt haben, dass es geht, aber halt auch nur mit enormer Anstrengung und auch irgendwie mit einer kleinen Bevölkerungsmasse. Also sowas kannst du in Bulgarien oder in Tschechien machen, aber halt nicht in Indien oder in weiß ich nicht, Amerika. Ja? Nee. Also das ist einfach, das ist dann auch landabhängig und bevölkerungszahlenabhängig. Und deswegen würde ich da absolut nur das Niedrigste geben, die Aussage ist.
Da stimme ich dir auch zum Teil zu. Vor allem dieser 95%, das ist so ein Idealwert, sagt man oft. Also das ist natürlich das Beste, was zu erreichen ist da. Besser natürlich ist 100%, aber so, das ist der Wunschwert von den Leuten, von der Regierung, die sich darum kümmern. Es kann auch mit einem niedrigen Prozent erreicht werden, dass eine Herdenimmunität besteht, eine gewisse. Es kommt, wie du richtig sagst, voll davon, ist das jetzt ein sehr dicht bevölkertes Gebiet? Fließt dann natürlich alles nicht alles ein in diese Zahl.
Na ja, klar.
Kommen wir dann zur nächsten Frage. Die Mutter gibt dem Kind in der Schwangerschaft und bei der Geburt bereits die notwendigen Abwehrstoffe mit und Impfungen sind folglich nicht notwendig bzw. unnötig.
Ja, das ist eben das Argument der Menschen, die der Impfung generell sehr kritisch gegenüberstehen und der würde ich auch zustimmen tatsächlich. Mei, vielleicht mit einem Fünfer, ja, weil natürlich ich als naiver Nichtmediziner die Hoffnung habe, dass die Medizin doch auch irgendwas bewirkt hat in den letzten Jahrhunderten Forschung. So dass man sich halt auf sie auch ein bisschen verlassen können will. Deswegen also ein Stern Hoffnung ziehe ich mal ab und sage, also es ist nicht nur alles Immunsystem und nicht nur alles DNA und vererbt, aber letztlich die Hoffnung stirbt zuletzt und dann stirbt sie. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wir als naturbiologisches System brauchen keine Fremdeinwirkung.
Okay. Ja, da stimme ich dir auch wieder zum Teil zu. Wie gesagt, Ärztefamilie, immer schon eine gewisse Meinung, aber auch selber von mir aus natürlich. Kommt nicht nur alles von anderen. Die Mutter kann ja dem Kind wirklich, ist richtig, dass die Mutter dem Kind sehr wohl Abwehrstoffe mitgeben kann, also auch mitgibt gegen Krankheiten, dass da ein gewisser Schutz dann vorhanden ist. Kann aber auch genauso Krankheiten übertragen.
Ja, ja, sicher.
Das ist halt dann das Nächste. Es gibt dann viele, die sagen, sie dürfen Kind erst impfen nach dem ersten Lebensjahr, wenn es zum lauen Krabbeln anfängt. Weil davor soll man nicht eingreifen, selber das Immunsystem.
Das ist natürlich ein Punkt. Also wenn, und das ist halt das Problem auch unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft immer kränker wird, immer unnatürlicher wird, immer eben der Körper immer weniger als Körper verstanden wird, wird eben auch die Generation jetzt, weiß ich nicht, 1000, nicht mehr so immun sein wie die Generation 1, ja. Und das mag vollkommener Quatsch sein, was ich sage, aber gleichzeitig hörst du den Applaus. Also die Leute stimmen mir in jubelndem Applaus zu. Es muss so sein, weil der Mensch eben aus der Evolution heraus so funktioniert hat, dass Krankheiten natürlich immer ja auch übertragen werden können über die Geburt und über die Mutter, ist auch normal und gehört auch dazu zum Menschsein. Das gehört ja dazu.
Aber ist nicht genau dann Evolution, wenn ich sage, es wird ein Weg gefunden, wo das eben verhindert wird, wo man
Nein.
sagt, das ist eben nicht? Sagst du komplett nein,
Nein, das ist ja Quatsch. Also Evolution ist ja das selektive, natürliche Ausselektion von eben starken genuinen Zellen, angefangen jetzt von der Eizelle bis hin zum Einzeller. Ja, also die Eizelle jetzt steht für den Menschen, der das Höchste ist, was der Planet sozusagen an
Evolution zu bieten hat.
Evolution zu bieten hätte. Das ist es absolut nicht, sondern das ist in unserem Begriff so. Wir wissen ja Gott sei Dank, dass wir nicht das höchste Lebewesen dieses Planeten sind, sondern dass eigentlich der Einzeller die Macht hat. Ja? Und dieser Einzell, der ist sozusagen, der ist Evolution. Und alles andere, was wir uns einbilden, da irgendwie durch Technik und Medizin und Errungenschaften des Menschen glaubhaft eben zu machen, ist Fiktion. Das ist Fiktion. Science Fiction.
Ja. Sagen ja auch ganz viele, dass uns dieser Fortschritt dann im Endeffekt auch irgendwann selber vernichten wird. Ich meine, wir vernichten uns ja auch
Genau.
selber im Prinzip.
Genau. Genau.
Stichpunkt Klimawandel, ganz anderes Thema. Mindestens genauso wichtig. Ist ja leider auch untergegangen ein bisschen, finde ich, durch die ganze Corona-Diskussion.
Ja und nein, also ich finde nicht, dass er untergegangen ist. Er ist natürlich jetzt von der Bildfläche erstmal verschwunden, aber er ist ja akut
Er ist
da.
nicht weg, er war nie weg, so sagen wir es
Genau,
so.
genau, genau.
Okay, na interessant. Pass auf, machen wir weiter mit der nächsten Aussage. Impfungen verursachen jene Krankheiten, gegen die sie eigentlich schützen sollen.
Ja, das ist auch jetzt natürlich ganz eine aktuelle Frage, die auch auf all den Querdenker-Plattformen natürlich diskutiert wird und die auch ganz wichtig ist und die auch bewiesen ist, durch die Medizin funktioniert es ja so. Also ich weiß es jetzt nur zum Beispiel aus der Homöopathie, dass eben indem du einen gewissen Mikropotenzsatz des Giftes dir zufügst, der quasi gerade der Erreger ist oder der gerade die Schwachstelle im Immunsystem ist, dass dann dadurch der Heilungsprozess schneller in Gang gesetzt wird. Also so funktioniert das ja anscheinend. Ich, wie gesagt, bin kein Mediziner, kenne mich nicht aus. Ich lese halt in meinen GU-Ratgebern. Und deswegen stimme ich dem Punkt also schon zu. Dass quasi durch die Impfung, also der Erreger angestiftet wird und ausgelöst wird. Und das ist ja auch gerade das Problem bei älteren Menschen, deren Immunsystem schwach ist, dass sie dann eigentlich sich völlig kontraproduktiv verhalten, weil sie eh schon schwach sind, eine Impfung sie noch mehr in die Bredouille bringt, als ihnen hilft. Weil sie dadurch ja quasi das Immunsystem in eine Richtung anregen, die ihnen dann nicht gut tut und die ihnen dann vielleicht auch den letzten Stoß sogar gibt. Deswegen, also ich stimme der Aussage zu 100% zu. Ja.
Okay, da muss ich aber noch mal ganz kurz von meiner Seite das einhaken, das ist wieder ein bisschen persönlich, weil du sagst, dass dass vor allem ältere Menschen, jetzt sagen wir Risikogruppen jetzt ganz allgemein, dass das denen oft, dass die das noch mehr gefährdet, dass das, weil man da in das Immunsystem quasi aktiv eingreift, so wie es nicht sein
Genau.
sollte. Wenn ich jetzt angenommen, jetzt wir gehen das Grippe aus zum Beispiel, dass es wirklich um den Grippevirus geht, Influenza, glaubst du dann wirklich, dass zum Beispiel es nicht sinnvoller wäre, der Krankheit vorzubeugen, weil man ja eher dem Immunsystem in meinen Augen ein bisschen unter die Arme greift, so sehe ich das Ganze, dass man schaut, dass diese Person nicht daran erkrankt, weil meistens ist dann die Krankheit selber das, was diesen Leuten dann vielleicht im Endeffekt den letzten Stoß gibt.
Ja, das ist eben sicher auch richtig und das ist dann eben von Fall zu entscheiden. Ich sehe halt bloß das Problem darin, dass eben jetzt ältere Menschen eh schon teilweise diese und jene Krankheiten haben, Zucker oder Ding und bis hin zu Krebs oder was und dann macht es halt auch mehr kaputt, glaube ich, als dass es hilft. Also
Okay.
weil dann die Zellen ja eh schon, also dann muss man halt dem Menschen sagen, du hör zu, du bist eh schon. Und natürlich kann ich jetzt das Covid dahin raffen. Aber schau, momentan bist du sozusagen auf einem guten Mittelweg und es wird vielleicht so lang dauern oder vielleicht auch nicht, bis die Krankheiten stärker zuschlagen. Also das ist halt, da bin ich jetzt auch einfach zu wenig bewandelt. Aber die Diskussion kursiert ja gerade und tangiert uns alle. Und ich kann nachher gerne auch nochmal Beispiele dazu
Gerne.
erzählen.
Du, ich freue mich über alles. Wie gesagt, für mich ist alles wichtig, alles, was du sagst, weil alles kann ich so in der Arbeit verwenden.
Okay.
Und desto mehr sagst, desto mehr du mir alles, ich nehme jede Meinung, wirklich alles. Das ist wieder oft immer auch falsch. Ich finde es komplett falsch, wenn man sich sagt, nur weil jetzt jemand nicht für sich impft, das ist mir sehr unangenehm.
Kein Ding. Ja, nee, meine Oma zum Beispiel, die hatte jetzt gerade eine Herz-OP, also ein Stent gelegt bekommen. Und die war einfach, die ist in Pflege in Polen bei einer polnischen Pflegerin. Und die war glücklich, dass die schnell ins Krankenhaus kam, dass die diesen Herzinfarkt überlebt hat. Und die war danach platt. Und dann kamen meine Tanten, und haben das diskutiert, also ob die Oma jetzt geimpft werden soll oder nicht. Und das ist, also die ist 93. Die hat jetzt sich in den letzten 2 Monaten nach der OP aufgepäppelt, musste man die täglich aufpäppeln, die konnte nicht mehr gehen, jetzt kann sie wieder stehen gehen, selber essen etc. pp. Wenn du der jetzt eine Impfung verpasst hättest, so in dem Zustand auch, weil, oh Gott, das Covid ist ja überall, kann ja über Tröpfchen sofort von der Decke tropfen, dann wenn du jetzt diese Paranoia sozusagen auf die Frau gelegt hättest mit ihren 93 Jahren, mit ihrer momentanen Situation, dass die da kurz nach der OP natürlich Immunsystem down, alles down, bah, dann spritzt du dir da irgendwelche mRNA-Impfungen rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist.
Ich verstehe den Punkt, den du hast. Vor allem jetzt, wenn wir sagen, wirklich bei älteren Menschen, da will man oft selber einfach wenig eingreifen. Man will die Leute da einfach so sein lassen, wie sie jetzt gerade sind. Man will da nicht so sehr eingreifen. Das verstehe ich schon.
Genau.
Wie gesagt, auch voll personenbezogen dann, voll situationsbedingt
Ja,
dann. Weil im
absolut.
Prinzip der Impfstoff, jetzt mit mRNA-Impfstoff mal abgesehen, ist eine Impfung ja nichts anderes als ich zerkleinere, passive Impfung jetzt, also nicht aktiv. Ich zerkleinere die Viren, ich mache die unschädlich, sodass das Virus, dass unser Immunsystem auch erkennt, okay, das ist. So könnte der Angriff aussehen. Ich bereite mich darauf vor. Jetzt ganz, ganz grob unwissenschaftlich gesagt. Wie gesagt, bin selber kein Experte, noch lange nicht. Beim mRNA-Virus ist halt der Unterschied, dass man sagt, man spezialisiert sich da mehr nur auf Teile von dem Virus. Hier auf das Spike-Protein vor allem. Das Undock-Virus, ja, das Undock-Protein, was dafür sorgt, dass sich an der Zelle andockt, dass genau das abgewehrt wird. Nach jeder Impfung, das wird dir jeder sagen können, der sich impfen lässt regelmäßig gegen irgendetwas, ist man am nächsten Tag vielleicht ein bisschen wuschig im Kopf, man ist ein bisschen müder, man ist vielleicht auch manchmal wirklich ein bisschen so Erkältungssymptome, weil man merkt, dass das Immunsystem arbeitet daran. Und vor allem jetzt bei älteren Leuten kann so eine Anstrengung dann, sich bei mir äußert durch minimale Kopfschmerzen oder irgendwas in die Richtung, kann das bei älteren Personen schon dann wirklich sehr anstrengend sein. Und da verstehe ich auch deinen Punkt, wenn du sagst, okay, da vielleicht eher nicht angreifen und da einfach die Person quasi so leben lassen, wie es soll.
Ja.
Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten
Wie viele
Aussage.
Fragen hast du denn
Es sind,
eigentlich?
du bist am guten Weg. Es ist fast fertig.
Okay,
Viel kommt
okay.
nicht mehr.
Nein, nein, alles gut. Ich dachte nur, wir könnten mal kurz ein bisschen Musik einblenden. Achtung. Passend zur Impfung hier ein bisschen. I love it, but I wanna divorce it. Who's there? It's only despair. I try to avoid the void, but it's just there. So when I go gray like Dorian, I won't be boring. I think about historians. I'm going through a difficult stage. From young Nicolas Cage to present day Nicolas Cage. Ja, genau. Wir sitzen nämlich gleichzeitig hier in der Bibliothek von Versailles. 2015, Backflash. Chili Gonzales unterhält hier im Hintergrund mit ein bisschen Musik. Ja, ich bin hier mit dem Flo Wagner und wir unterhalten uns über die Impfgegner Österreichs. Und wir sind mitten in einer Umfrage, von der ich jetzt wie viel Prozent schon erledigt habe?
Circa 70, also
70.
du bist fast
Gott sei
durch.
Dank.
Es kommen jetzt nur noch.
Es fühlt sich an wie so ein echt langweiliges Online-Ausfüllding, wo man so, also weißt du, vom Gefühl her, also es ist so, es ist tatsächlich, ich habe es mir eigentlich irgendwie entspannter vorgestellt, aber es ist echt anstrengend. Also man muss so richtig nachdenken und dann, und du kommentierst das Ganze jetzt immer auch nochmal für dich privat, damit du irgendwie da auch nochmal für dich ein Statement gibst, was ich cool finde, ja, weil natürlich du dich jetzt informiert hast und ich gar nicht. Das heißt, aber ich fühle mich jetzt natürlich total schlecht, weil ich
Nein,
mich
überhaupt
überhaupt
nicht.
nicht informiert bin. Und ich muss es nur für die Zuhörer und Zuschauer nochmal sagen. Also ich bin überhaupt nicht informiert, dass der Schüler und Maturant Florian Wagner heute bei mir ist. Ich weiß gar nicht, wie der hier in meinen Podcast kommt überhaupt. Der stand auf einmal vor der Tür und meinte, Entschuldigung, Herr, ich bräuchte da mal einen Fragenkatalog. Könnte ich das mit Ihnen machen? Und dann habe ich ihm Red Bull angeboten und jetzt sitzt er hier.
So schnell kann es gehen.
Florian, ne? Und jetzt muss ich hier den Mann und Maus stehen für ein Thema, was letztes Jahr noch total langweilig gewesen wäre. Es hätte niemanden interessiert. Deine Arbeit hätte niemand wahrscheinlich gelesen. Und jetzt wirst du die publizieren. Das wird dein Sprungbrett in deine Medizinerlaufbahn wahrscheinlich werden. Du wirst direkt wahrscheinlich ins Medizinstudium mit diesem Podcast natürlich, werden dich alle. Natürlich. Florian Wagner, meine Damen und Herren.
Dankeschön. Also natürlich schön wäre es, wenn mich direkt ins Medizinstudium katapultieren könnte. Meta-Tee brauche ich nicht machen. Ich habe den Podcast hier.
Genau.
Braucht man alles nicht. Nein, also es tut mir leid, wenn es für dich ein bisschen trocken wird. Ich verstehe das auch. Aber
Alles gut, alles gut.
es ist sehr gut, finde ich, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nicht den groben, du bist jetzt nicht voll der Experte. Ich meine, das gibt es natürlich auch Leute, die sich da tagtäglich damit beschäftigen. Ich tue es ja auch nicht, und das, obwohl ich eine VWA drüber schreibe. Es geht ja darum, dass du einfach hier die Fragen quasi ungefiltert, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, ohne vorbereitete Antworten da erwischt, weil das finde ich eben ist genau, finde ich, der Wert von so einer Umfrage. Und ich finde das persönliche Gespräch, was wir dazu noch führen, um so vieles mehr wert, als nur die Antworten abzulesen.
Ja, also es ist natürlich eine qualitative und eine quantitative Studie, die du hier machst. Einerseits, andererseits, wie gesagt, gäbe es wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, diese Fragen jetzt an mich zu stellen, weil ich jetzt doch natürlich im Thema drin bin durch die Umstände.
Ne, das auf jeden Fall. Pass auf, wir machen gleich weiter, damit wir da so
Bitte,
schnell wie
ja,
möglich wieder draußen sind.
ganz genau.
Nächstes, bin gespannt, ob
Ist
es dir leichter fällt zu
wie beim
antworten.
Lockdown, wie bei der Pandemie. Wir machen da einfach weiter mit den Verordnungen und mit den Verboten,
Irgendwann ist
bis
es
wir
schon
dann
vorbei.
draußen sind. Bis
Irgendwann ist es vorbei.
wir dann draußen sind, auch wenn es nächstes Jahrhundert
Ne.
ist.
Pass auf, Impfungen stehen in direkter Verbindung mit Autismus. Was hältst du davon?
Absolut nichts.
Absolut nichts. Okay.
Absolut nichts.
Ne.
Das ist eine Fake News. Das könnte besser nicht natürlich. Das ist jetzt einfach eine Fangfrage, um zu schauen, ob ich noch wach bin, ne?
Unter anderem eine Kontrollfrage, ja, genau.
Ja.
Aber du wärst überrascht, wie viele Leute der Meinung sind, dass es so ist. Es gibt genug Leute und.
Ja, das ist traurig. Es ist traurig. Der Mensch, wie gesagt, Evolution ist was anderes.
Okay, du hast es zu den letzten zwei Fragen geschafft. Das sind, ja,
Yay!
das sind
Jetzt so
jetzt.
schnell. Das
Ja,
war echt okay.
das sind jetzt nämlich Covid-19 bezogene Fragen. Das sind zwei Fragen. Die erste wäre, die Diskussion rund um Covid-19 hat meine Einstellung zum Impfen, also deine Einstellung zum Impfen, negativ beeinflusst. 1 bis 6 wieder.
Ja, absolut. Also
Okay.
absolut. Das ist ja wohl ganz klar. Ich als bekennender Corona-Leugner, Querdenker und Covidiot bin da natürlich jetzt gebrandmarkt und bin also da bei 6 Sternen gut aufgehoben, indem ich sage, hier hat es jetzt eben auch nichts mehr mit Medizin zu tun, sondern hier ist jetzt die Pharmaindustrie ganz.
Also du sagst, Pfizer, BioNTech, der ganze sind alles, die sehen, haben die großen Dollarzeichen
ganz
oder Eurozeichen in dem Fall hinter ihren Augen.
Ich habe keine Ahnung, nein, davon habe ich auch wieder keine Ahnung, weil ich das Finanzsystem weder ein Teil des Systems bin, noch irgendwie da was zu beitragen kann oder auch jetzt nicht belesen bin, ökonomisch, was diese Unternehmen machen und wie sie so arbeiten. Es gibt eben diese Gerüchte jetzt natürlich, klar, die hört man. Auf die stütze ich mich jetzt natürlich auch nicht oder nur teilweise. Ich kriege sie so am Rande mit. Sie beeinflussen mich dadurch natürlich auch. Aber es ganz abgesehen davon merke ich einfach jetzt, solange ich jetzt auch lebe, dass einfach die Pharmaindustrie gewisse Dinge tut, die sie nicht tun sollte, aus Gründen heraus, die dem Geld geschuldet sind oder die der politischen Macht geschuldet sind. Und das kriege ich jetzt Gott sei Dank hier in Europa nicht zu spüren. Das kriegen andere woanders sehr viel mehr wahrscheinlich zu spüren. Und aber ich nehme auch stark an, dass es mich natürlich auch ein paar Jahre meines Lebens kosten wird. Mhm. Und bin also schon auch unmittelbar betroffen und spüre das auch.
Mhm. Ja, das finde ich aber auch zum Beispiel voll interessant, was der Pfizer BioNTech da zum Beispiel eine Studie hingelegt hat, weil vor allem jetzt gerade, ich glaube, niemand hat sich vor so für die Konzerne interessiert, die die Impfungen hergestellt haben. Die Studie hat gezeigt, wie sieht der Abwehrwert aus, also das IgG, so, irgendwelche Fachbegriffe, von denen ich selber nicht genau weiß, wie man sie ausspricht. Der Abwehrstoff halt. Wie viel muss ich davon impfen? Was ist die Dosis, dass ich sage, ich bin vor dem Virus dann geschützt, quasi laut Pfizer BioNTech? Und ein Drittel der Dosis, die vorgeschrieben ist, impft, schützt dich genauso viel wie die volle. Pfizer-BioNTech hat das so veröffentlicht. Und ich finde allein das so, fand ich zum Beispiel mega interessant, weil bei uns ist vorgeschrieben, es ist halt, jeder Arzt hat diese Vorschrift bekommen, wie viel muss ich impfen? Und dann sagt man auf einmal, okay, sagt Pfizer-BioNTech, ja, ihr wisst aber schon, dass ihr eigentlich nur ein Drittel, zwei Drittel impfen müsst, damit ihr den gleichen Schutzwert habt. Aber okay. Fand ich mega, zum Beispiel mega interessant, dass so etwas jetzt nicht unbedingt in den Nachrichten erschienen ist direkt.
Aber wo hast du denn die Info her?
Von meiner Mutter. Die Studie ist auf Pfizer-BioNTech, ist die verfügbar. Die kann sich im Prinzip jeder anschauen.
Okay.
Wenn du willst, kann ich sie gerne später zeigen. Ich habe auch ein Bild davon.
Naja, sicher, genau. Also wir verlinken gerne auch auf die Studie hier im Podcast natürlich, dass man sich das auch ansehen kann. Okay.
Was ich noch ganz kurz eben dazu sagen wollte.
Ja, klar.
Ich habe, weil du es vorher gesagt hast, den Profit von den Pharmafirmen da, dass da der Profit vielleicht da eher im Vordergrund steht. Ich habe, da gab es einen Teil von meiner Arbeit, ist eben die Analyse von Impfmotiven. Und ein Impfmotiv war eben der reine Profit von den Pharmakonzernen. Und die Teilnehmer waren aufgeteilt, die haben sich selber identifiziert, entweder als Impfbefürworter, neutral, Impfskeptiker oder Impfgegner. Und dann konnte man eben, die wurden getrennt befragt und dann konnte man angeben, wie wichtig dieses Motiv ist. Und es war nur, zum Beispiel bei den Impfbefürwortern, weil eben der geringste Anteil hat gesagt, spielt für mich eine Rolle, was die Pharmafirmen da verdienen. Und nur bei den Impfskeptikern und bei den Impfgegnern war es auch nicht jetzt so überraschend hoch, aber mit einer Mehrheit trotzdem präsent. Also dass das auch, wo man sagen muss, das hat eigentlich so gar nichts mit der Impfung selber zu tun, der Preis jetzt dahinter, also was die Firmen daran verdienen, das beeinflusst ja mich nicht. Ist aber für viele Leute, spielt das dann doch eine große Rolle.
Oder eben auch nicht.
Oder eben auch nicht, ja.
Ja.
Letzte Frage für dich.
Jawohl.
Hast du vor, dich gegen Covid-19 impfen zu lassen?
Ja, natürlich.
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht am restlichen Gespräch.
Ich gehe gleich nach dem Interview, gehe ich in die Stadthalle und lasse mich impfen.
Na bitte.
In die nächste Impfstation im Rathaus in Ips, glaube ich, habe ich auch gestern gesehen, wird auch schon durchgeimpft. Ja, also nein, also mich bringen natürlich keine 10 Pferde jetzt zu irgendeiner Impfung. Genau, ich hab mir das jetzt ein Jahr lang angeschaut. Ich bin eh stolz drauf, dass ich so lange jetzt irgendwie ruhig gesessen bin. Und auch nicht, ich war von Anfang an sehr skeptisch, auch diesem ganzen Verordnungswahnsinn, Maske etc. gegenüber. Und das mag mir jetzt und wird mir jetzt natürlich auch ausgelegt als unverantwortlich von Seiten der Freunde und der Facebook-Hater und so.
Aber ich will nur ganz kurz einhaken, gerne. ohne wirklich zu unterbrechen, aber sag sowas nicht, weil du das jetzt, finde ich, ganz wichtiger Punkt zu dem, dass du zum Beispiel auch sagst, manchmal Maske, nein. Ich jetzt als Schüler zum Beispiel, wir waren jetzt seit Ende Dezember im Lockdown, wir als Maturanten waren kurz in der Schule, die anderen, die Oberstufen sind schon viel länger zu Hause und wir wurden nur für Schularbeiten und zum Beispiel für Tests in die Schule geholt. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, wie ich dazu komme, zum Beispiel, dass ich jetzt 3 Stunden während einer Schularbeit mit FFP2-Maske da sitze, es wird alle 5 Minuten mit durchgelüftet, es wird den Schülern empfohlen, sich Decken mitzunehmen zum Beispiel, was ich schon ein bisschen absurd finde.
Angela lässt grüßen, ja.
Und
so klatschen, noch in die Hände klatschen, habt ihr vergessen. Dann wäre euch warm geworden.
Ja. Oder zu Silvester Licht ein- und ausschalten, das fand ich war eine der geilsten Aussagen. Um nicht sich mit Freunden zu treffen und Feuerwerk zu schießen, sondern nur Licht ein- und aus ist auch
gut. Ja, ist cool.
Nein, also so etwas, da verstehe ich, da habe ich mir auch selber gefragt, warum das Ganze. Vor allem jetzt, die Lehrer müssen jetzt irgendwie dann doch keine FFP2-Maske tragen, bei denen reicht es, wenn es ein normaler Mund-Nasen-Schutz ist, wenn sie sich testen lassen. Frag mich nicht, wieso das jetzt entschieden wurde, weil wir müssen uns genauso dann testen lassen mit den Selbsttests und selbst wenn wir da schon uns testen, immer getestet werden, warum müssen wir dann trotzdem noch immer die ganze Zeit mit diesen Masken umsitzen? Natürlich, das Ansteckungsrisiko ist da, aber FFP2-Masken sind schon auf Dauer ein bisschen auch unangenehm.
Ach was, das schafft ihr schon, ihr seid noch jung.
Ja, jung, wir parken alles, es ist...
Eben. Also jetzt bist du quasi am Ende mit deinen Fragen, jetzt kommen meine Fragen.
Bitte.
Und zwar Standard-Schwurbler-Fragen aus dem Internet, okay? Ja. Ich habe ja das Internet quasi, ich habe so eine Rubrik, wo ich das Internet durchfiltere, also ich filtere das Internet mit den Memes, monatlich gebe ich so ein Video jetzt raus, wo ich einfach aneinander gekettet die Memes, die Best-of-Memes mir dann aufs Handy geladen habe und von da in ein Video packe und so weiter. Ich mache mir da ziemlich viel Mühe, das Internet zu filtern, ja, weil ja, wie gesagt, also bei Telegram steige ich aus, das schaffe ich nicht mehr, das sind einfach zu viele Botschaften mittlerweile, zu viele Kanäle etc. Aber so auf Facebook geht das noch ganz gut. Da sind so, also und da habe ich auch Corona-Tagebuch geführt, jetzt so die letzten Monate eben und habe so die besten versucht, so Tagebucheinträge mäßig, ich veröffentliche die jetzt auch gerade jetzt, also eben nach einiger Zeit, weil ich mir eben, wie gesagt, ein bisschen Zeit lassen wollte, einfach wie entwickelt sich das, also ich mache das immer gern so, also ich glaube, das ist halt auch ein gewisser an mich selber so ein Statut zu sagen, ich warte erstmal auch ab. Ja. Obwohl ich jetzt bei dieser Maskensache zum Beispiel von vornherein einfach strikt gesagt habe, nein.
Sagst
einfach,
du nein?
Einfach nein. Einfach nein.
Mit welcher, was war der?
Einfach mit der Begründung, dass ich nicht glaube, dass sich das Virus oder ein Virus über jetzt eben ein eben Gespräch oder ein Aufenthalt in der Straßenbahn überträgt. Ja, also außer du bist jetzt eben komplett krank und hustest dir einen ab und hockst da natürlich oder stehst auf engstem Raum mit den Menschen, dann natürlich schon. Ja.
Das ist ja auch gerade diese Übertragung immer eine sehr große Diskussion mit der Impfung, weil viele sagen, ja, die Impfung schützt zwar dich selber davor, krank zu werden, schützt aber jetzt nicht, dass du noch andere weiter ansteckst. Das ist immer so, wird immer ein bisschen so in meinen Augen ein bisschen banal betrachtet, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe eine Freundin und wenn ich jetzt selber, ich bin geimpft und ich küsse die hat das Virus selber, dann ist das Virus trotzdem bei mir noch. Und wenn ich in der nächsten Zeit noch jemanden anderen küsse, eine andere Frau zum Beispiel, sollte man natürlich nicht tun, aber dann übertrage ich es genauso. Und genauso finde ich jetzt auch ähnlich bei den Masken. Die Masken selber, die FFP1-Masken, Mund-Nasen-Schutz normal, die filtert keine Viren. Filtert sie nicht. Und was sie filtert, sind Speichelpartikel. Wenn ich jetzt zum Beispiel niesen muss, man soll sich in den Ellbogen niesen, das sowieso, das wird sehr wohl gefiltert. Und ich glaube schon, dass eine gewisse Effektivität, ein gewisses Sinn dahinter steht, dass es aber man sich nur darauf verlassen kann, das sage ich überhaupt nicht. Ich fand es auch schon vor der ersten Pandemie sehr wichtig, sich regelmäßig die Hände zu waschen, weil es irgendwie auch nicht so viele fanden. Also
genau.
Das war ja auch erst seitdem, ist das also in den Trend gekommen.
Ja, und Hygiene überhaupt im öffentlichen Raum. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie die Bankomaten zum Beispiel ausschauen, wie oft die geputzt werden. Mhm. Oder wenn du dir anschaust, halt, ja, ich meine, Wien ist ja eh ein Wahnsinn, was Hygiene anbelangt. Ich meine, da werden sogar die Rolltreppen mit dem Lappen schön abgewischt täglich. Ja. Aber in anderen Ländern oder in großen Städten wie Berlin oder so, schau dir mal an, wie es da aussieht, ja. Und diese Hygienediktatur, wie sie ja auch geschimpft wird, die jetzt hier ins Rollen gekommen ist, die hat man ja erstens auch erwiesenermaßen zwei, dreimal schon vorher versucht, ins Rollen zu bringen. Damals waren eben die Medien noch nicht so dabei, die Regierungen noch nicht so dabei. Also die Pharmaindustrie hat es schon mal versucht mit diesem Covid, auch schon vor Covid-19 gab es eben 2010 und 2001 oder 2002, gab es schon so Anläufe und so Versuche, auch Zeitungsartikel, die das absolut eins zu eins beweisen können, dass es eben schon so diese Tendenz dahin gab, so eine Pandemie ausrufen zu wollen. Ja, einfach eine so. Und das ist eben spannend, wenn man das auch jetzt geschichtlich, also das muss man wirklich geschichtlich jetzt auch analysieren, betrachten, nicht, dass ich das jetzt schon habe, aber es gibt Leute, die da natürlich einen viel größeren Einfluss haben, wie dieser Herr, den ich eben sehr gut finde, den Sucharit Bhakdi und so. Die Leute, die haben das ja gelebt, die waren ja Virologen ein Leben lang, ja. Und der hat ja auch schon zur Schweinegrippe und zum Rinderwahn irgendwie genau das erzählt, was er jetzt auch erzählt. Ja, also das ist ja nicht so, dass der jetzt zum ersten Mal da aufploppt und aha, da ist ein lustiger Thailänder, der da auf einmal irgendwie sich Fame und seine Bücher verkaufen will. Sondern der Typ, der hat das gelebt, also dem sein ganzes Leben war in Bonn, auch noch im Zuge des Bundesministeriums für Gesundheit, also die haben ja auch zusammengearbeitet etc. damals, als er dann noch Professor war und so weiter. Er hat ja die Virologen da ausgebildet und so. Also, und das ist eben so der Punkt. Und wie du sagst, es schützt nicht. Und jetzt diese FFP2-Maske ist ja auch nur in Deutschland und Österreich jetzt Pflicht. In allen anderen europäischen Ländern ist man beim normalen, wie du sagst, nicht hilfreichen Mundschutz geblieben. Und
Ich sage nicht hilfreich, das will ich ganz sagen. Er ist schon, er hilft schon etwas, aber er filtert nicht den Virus.
Genau, also das ist in dem Fall von mir auch so gemeint. Also, dass er eben nicht das Virus irgendwie aufhält. So, und hilfreich ist er sicher, wie du sagst. Natürlich macht es Sinn, wenn jetzt eben der grippekranke Hackler ja, von A nach B fährt mit der U-Bahn und sich einen abhustet, weil er einfach nicht zu Hause bleiben darf und kann, weil ihn sonst der Chef auch wieder rausschmeißt und so weiter. Das hat ja alles eben Zusammenhang. Oder wenn der halt im Supermarkt aufs Obst hustet, dann macht eine Maske für mich auch Sinn. Oder wenn ich ins Altenheim reingehe, macht eine Maske für mich auch Sinn. Ich verstehe mich nicht falsch.
Na, ich verstehe dich schon. Du
Ja,
meinst quasi, okay, in dem Moment, in dem ich sage, ich bin infektiös, ich bin wirklich
ja.
krank.
Genau.
Weil auch ein Beispiel, ein positives Testergebnis heißt offiziell eigentlich nicht, dass du krank bist. Du
Genau.
kannst nur krank diagnostiziert werden, wenn dir ein Arzt die Symptome feststellt und er sagt, du bist krank, dann bist du offiziell krank. Und dass dann jetzt jemand so sagt, ich möchte jetzt niemanden hier anstecken, ich möchte schauen, dass ich quasi jetzt meinen Speichel in meinem Mund behalte und nicht jetzt irgendwo alles anniese, alles vollhuste, dass du sagst, das ist für dich sinnvoll.
Finde ich absolut korrekt und ich danke auch allen Menschen, die das jetzt machen, ja, weil ich sie absolut respektiere und toleriere und umgekehrt möchte aber auch ich genauso toleriert und respektiert werden, der ich sage, ich behalte meine Spucke bei mir und wenn ich infektiös bin, bleibe ich auch zu Hause im Bett. Das ist meine Eigenverantwortung. Die kann ich euch aber auch gern verschriftlicht oder als, weiß ich nicht, als Manifest irgendwo per Briefpost zukommen lassen. Also, verstehst, wohin kommt das jetzt eben? Und wohin sind wir jetzt auch gekommen? Weil das, was jetzt gerade stattfindet, hat eben mit dem Virus nichts mehr zu tun. Ja. Und
Also du meinst, dass es hat quasi diese Pflicht von ihr müsst Masken tragen,
genau.
ihr müsst euch immer testen lassen,
Genau.
ihr müsst zu Hause bleiben, dass du das sagst, das ist für dich, sagst du, nein, das hat nichts mit der Pandemie selber zu tun,
Nee.
sondern das ist nur um Hygieneregelungen durchzubringen.
Ja, nee, nicht nur um Hygieneregeln durchzubringen, sondern um jetzt wirklich, also das geht dann, denke ich, doch, muss ich da diesen ganzen Querdenkern und den ganzen Schwurblern da zu circa jetzt, sagen wir mal, 3 Sternen auf jeden Fall recht geben, dass hier größere Mechanismen im Spiel sind, die eben Kontrolle, die eben Wirtschaft, Pharma und gesellschaftspolitische Änderungen oder auch, ich habe es vorhin erwähnt, es kommt mir so vor wie eine Übung.
Mhm.
Ich glaube also, das ist eine Übung für den Extremfall und für den, wie sagt man, hilf mir, für
Worst
den
Case Szenario.
Worst-Case-Szenario ist, genau. Es gibt auch noch eine deutsche Sprache, warte mal, da gibt es noch ein deutsches Wort. Es ist eine Übung für den Ernstfall.
Okay.
Genau, der
Der
Ernstfall.
Ernstfall.
Der Ernstfall. Der Ernst fällt ja nicht umsonst vom Baum. Warte mal, wie war das? Zwei Partygäste hatten sich lieb und daraus wurde ernst. Nee, wie war das?
Kenne ich
Ehrlich.
aber nicht.
So ein Flachwitz. Auf jeden Fall, also das ist der Punkt. Also da sind so große Zahnräder jetzt ins Rollen gekommen, dass ich nur noch die Befürchtung und auch das Gefühl habe, dass hier ein Planspiel eben stattfindet und das ja nicht schlecht ist, weil vielleicht ist es ja wirklich wichtig, das mal alles so durchzustehen und auch einfach mal praktizieren, um zu sehen, was ist denn jetzt, wenn es wirklich ernst ist.
Ne, ich finde, dass wenn man das zum Beispiel jetzt vergleicht, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, okay, du sagst, das ist nur eine Übung für den Ernstfall, dass wir werden auf etwas vorbereitet, was danach noch kommt, was um einiges schlimmer ist.
Ach so, nee, das
Also,
glaube ich ja gar
nein, nein,
nicht.
aber darauf wollte ich jetzt
Ja.
anschließen, jetzt zum Beispiel nur. Das Virus jetzt, SARS-CoV-19-2, was auch immer, das ist jetzt ein Virus, wo wir eine Mortalitätsrate haben, die wirklich sehr gering ist. Man
Ja.
stirbt an diesem Virus nicht. Der Normalbürger stirbt an diesem Virus nicht. Der übersteht das, der hat dann 2 Wochen, geht es ein bisschen dreckig, manchen gar nicht und danach ist alles wieder gut.
Genau.
Und wir haben schon
Woher hast du diese Information?
aus den Statistiken von dem, wie es den Leuten geht jetzt aktuell.
Wirklich?
Ja.
Dann würdest du dich aber jetzt
Darauf möchte ich, pass auf,
bitte.
ich glaube, ich weiß, was du dazu nämlich sagen willst. Da würdest du nämlich sagen, warum sind dann solche Maßnahmen gesetzt worden für ein Virus, was eigentlich gar nicht schädlich ist?
Ja, das wäre natürlich die Frage. Nee, was ich sagen wollte, ist, dass du da damit an Bord bist, der ganzen sogenannten Verschwörungstheoretikern, die ja eben jetzt also gelten als Menschen, die nicht verstehen, wie man sich in einer Pandemie verhält.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde mich jetzt nicht selber so, also in die Kategorie Verschwörungstheoretiker, ich kenne, kenn mich da viel zu wenig aus, dass ich jetzt sagen könnte, ich wäre einer. Bitte nein, bin ich glaube ich nicht. Aber ich finde, das ist interessant, dass wir sagen, was wir für Maßnahmen haben für ein Virus, was uns eigentlich jetzt nicht direkt wirklich bedroht. Beispiel Afrika, Kongo, hemorrhagisches Fieber, Ebola ist die meisten Leute ein Begriff darunter. Ein Virus, wo 90% der Leute sterben, die das haben, wo wir keine Heilung haben, wo es keine Therapie gibt. Wenn jetzt mir jemand sagt, wir haben das Virus, es ist ausgebrochen, wir haben die ersten Fälle in Österreich, ja, dann bleibe ich auch, dann bleibe ich zu Hause, dann gehe ich nicht mehr vor die Tür. Versprochen, dann gehe ich nicht, bewege mich nicht mehr raus. Das Virus jetzt hier, ich verstehe es mittlerweile, kann ich irgendwann verstehen, die Leute, die sagen, sie gehen jetzt zum Beispiel Skifahren, was auch ja nicht unbedingt jetzt am verantwortlichsten ist, unter großen
Ja, aber
Anführungszeichen
warum?
gestreckt.
Warum? Weil, wie gesagt, das ist dasselbe Beispiel wie du gehst in die Prüfung und dort musst du eine Maske aufsetzen. Und jetzt, ich habe auch ein Video gesehen, wo sie Leute beim Rodeln eben mit Maske verfolgen in Deutschland, dass die eben ohne Maske nicht rodeln dürfen. Das macht einfach keinen Sinn.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass es damit umgeht, dass sie sagen, sie strafen ja jeden, dass es hier die Regelung für jeden gilt, dass sie da einfach ein bisschen Präsenz zeigen wollen. So wie es ist. Ich kann mich jetzt Beispiel jetzt zum
Genau, ja.
ersten Lockdown, also da, wo es, da kann ich mich erinnern, irgendwann ging es mir, waren wir alle noch nicht dran gewohnt, dass wir auf einmal nur zu Hause sind, wir dürfen nicht rausgehen. Irgendwann habe ich gewusst, okay, ich muss jetzt mal rausgehen, ich muss mich mal mit Leuten treffen, ich muss Freunde von mir sehen, weil ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Ich habe zu Hause einen kleinen 2-jährigen Bruder, es ist eng zu Hause, vor allem wenn man nur zu Hause ist. Und wir waren am ersten, das war der erste schöne Tag, glaube ich. Da waren wir auf so einem Gelände, wo halt, das für bei uns bekannt ist, halt, wo so ganz viele Leute sind. Ich habe dort noch nie so viele Menschen gesehen.
Ja.
Das war ganz arg. Und da hast du gesehen, dass die Leute halt einfach sagen, sie wollen jetzt nicht mehr nur drinnen bleiben.
Na klar.
Ich habe auch noch nie so oft Polizei an einem Tag gesehen. Ich wurde an einem Tag 3-mal kontrolliert. Was ich sagen will, ist, dass ich auf der einen Seite immer wichtig finde, dass man sich so ein bisschen hier kollektiv zeigt, dass man sagt, okay, man probiert sich dran zu halten in einem Ermessen, in dem es für dich möglich ist, aber auch sagt, ihr könnt uns nicht einfach immer nur einsperren und erwarten, dass es ewig so weitergeht. Ich finde diese ganze Lockdown-Politik halte ich selber für ein bisschen schwammig, weil aktuell sehe ich da so einen Teufelskreis von, die Infektionszahlen steigen, wir kommen in einen Lockdown, es werden Maßnahmen gesetzt, die Hälfte erstmal nicht versteht, dann gehen die Zahlen ein bisschen runter, dann lockern wir wieder. und genau, es geht so weiter.
Das ist ja ein Teufelskreis.
Ja. Und ich kann verstehen, wenn viele da sagen, sie sehen in der Impfung so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt dann quasi uns da rausholt, weil dann eben viele Leute hoffen, dass sie sich impfen lassen. Aber auch die Strategie, wie Österreich impft aktuell, es wird noch eine Weile dauern, bis das wirklich Wirkung zeigt, sagen wir es so. Ja, das halt, mir, was mir so ein bisschen fehlt, ist so das Verständnis so für die Leute, die sagen, wir können jetzt langsam nicht mehr, wir wollen nicht mehr nur zu Hause, wir wollen irgendetwas anderes, was uns ein bisschen mehr einen Plan gibt. Weil wir als Maturanten bekommen die Informationen zum Beispiel jetzt genau gleich wie die Lehrer über unsere Matura. Wir wissen nicht, haben wir eine mündliche, es wurde erst heute bekannt gegeben, dass wir mehr Zeit für die VWA haben. Da wäre jetzt nächste Woche Abgabetermin gewesen.
Vorwissenschaftliche Arbeit für unsere Arbeit, Zuhörer.
Entschuldigung, natürlich.
Drinnen.
Dass sie da einfach ein bisschen noch die Transparenz wird und dass viele jetzt auch sagen, ja, jetzt ist es mir dann auch egal, ich treffe mich jetzt mit Freunden. Für mich gilt das immer, wenn ich sage, ich kann jetzt niemanden anstecken, ich habe jetzt zum Beispiel geschaut, dass meine Großeltern, dass ich da ein bisschen Abstand halte, dass da nichts passiert, weil man sorgt sich natürlich auch um die. Solange das stimmt, finde ich, ist es dann auch okay, wenn man sagt, man bewegt sich auch nach draußen und trifft sich vielleicht mal mit jemandem, solange da die Vorsichtsmaßnahmen gesetzt sind, auch wenn das nach aktuellen Verordnungen höchst illegal ist. Bei der Maske sage ich mir selber, das stört mich jetzt nicht unbedingt, wenn ich einkaufen gehe und eine Maske trage. Beim Rodeln ist es dann wieder was anderes, aber jetzt auch zum Beispiel auf den Skiliften, wenn es damit okay ist, dann ist es vor allem als junger Erwachsener, junger Mann, wo man nicht unbedingt 90 Euro Strafe zahlen will, macht man das dann einfach.
Ja, ja, klar. Na klar, na klar. Die Kultur, ein bisschen Musik, liebe Leute. Und dann kommen wir schon ins Finale hier. So, also großer Applaus jetzt erstmal für Florian hier für diese großartige Umfrage. Vielen Dank.
Danke, ich danke dir.
Ja, also du hast ja natürlich was überlegt, ne? Und ich finde es cool. Also und finde es wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Und eigentlich hast du es, wie gesagt, gut. Einerseits sitzt du an der Quelle, andererseits ist es auch wahrscheinlich schwierig für dich. Ich will dich jetzt gar nicht privat reinreiten und fragen, wie steht jetzt deine Mutter zur Impfung? Und welche Insider-Tipps hast du, weil es gibt eben auch schon Gerüchte, eben, dass die Ärzte natürlich gekauft werden, für Impfen, Testen etc. Sie bekommen ja für Testungen Geld angeboten oder sie bekommen für die Produkte Geld angeboten. Also man weiß allgemein mittlerweile, dass die Pharmaindustrie mit allen Mitteln und Wegen spielt und auf Profit aus ist. Und ich glaube, das ist wirklich das Hauptproblem, was in dieser Pandemie zutage tritt. Und es ist vielleicht eben nicht schlecht, dass es ans Licht kommt. Also ich sage auch immer, es ist eigentlich jetzt sehr gut, was alles ans Licht kommt. Auch diese Kontrolle, eben wie du sagst, wir setzen jetzt diese Hygienemaßnahmen durch. Das zeigt eben, oder auch wie es jetzt die Gesellschaft, wie jetzt jeder selber mal nachdenken muss. Das habe ich immer im ersten Lockdown auch gesagt. Das ist doch eigentlich gut, dass jetzt jeder mal selber wieder eine Meinung haben muss. Das demokratisiert ja unglaublich. Es spaltet aber natürlich auch unglaublich. Ja,
da gebe ich dir recht, das ist wirklich Spaltung, dass jetzt wahrscheinlich die persönliche Meinung mehr gefragt ist, als sie sonst ist, weil jeder für sich jetzt selber quasi Entscheidungen treffen muss. Das mit dem, die Ärzte und die sind gekauft und alles, das ist so ein Argument, was man in meiner Meinung sehr häufig hört. Man hört es halt wirklich öfter, alle nur bezahlt, damit sie das tun. Wenn beispielsweise meine Mutter jemanden impft oder wenn sie jemanden testet, dann ist das eine ganz normale Dienstleistung. Eine Dienstleistung, wie wenn sie jetzt, keine Ahnung, eine Vorsorgeuntersuchung macht oder eine Blutabnahme. Das ist ganz normale Dienstleistung und die wird halt auch so verrechnet. Da ist der Preis nicht anders wie zu denen von den Teststraßen. Da gibt es jetzt keine Prämien dafür, dass jetzt hier Also natürlich kann ich jetzt nur das belegen, was ich halt sage. Also ich habe jetzt keinen schriftlichen Beleg oder so etwas, aber da gibt es jetzt hier keine extra Prämien, wenn meine Mutter jetzt sagt ihren Patienten, dass jetzt Impfen gut ist oder lasst euch testen. Meine Mutter.
Ja, du musst nur sehen, deine Mutter ist jetzt natürlich auch nur ein Rädchen im großen ganzen Getriebe und es gibt also 1000 Länder und also eigentlich 194 Länder. Und in jedem Land funktioniert es natürlich anders. Ja? Mhm. Und in jeder Praxis und jede Ärztin, so wie deine Mutter, hat jetzt da auch anderen Zugang dazu oder lässt sich dann halt vielleicht der eine oder andere doch auch mit den schwarzen Mächten ein. Ja?
Das weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, ich glaube, ein guter, ein Arzt, der wirklich was von seinem, der etwas von sich hält, der sagt, er steht hinter dem, was er da tut, der seinem Studierten, seinem Eiter nachfolgt, der würde in keinem Universum, na, es gibt sicher Leute, sage ich überhaupt nicht, aber der würde in keinem Universum sagen, jetzt hier seine eigene Meinung verfälschen, indem er Geld von den Pharmafirmen bekommt. Mhm.
Du, ich habe jetzt hier so ein paar Corona-Querdenker-Zitate eben aus dem Internet gefiltert und ich wollte mal welche und unseren Zuhörern eben auch welche vorlesen. Die sind ganz schön lang hier.
Immer her damit.
Ich versuche mal so stichpunktartig drüber zu fliegen. Es sind nämlich ziemlich viele. Ich muss mir zwei, drei gute aussuchen. Zum Beispiel hier, nur so ein Stichpunkt aus irgendwas raus, ja. Doch nun zum Wichtigsten. In der BioNTech-Studie gab es ca. 45.000 Probanden. Von diesen erlitten ganze 5 einen schweren Krankheitsverlauf, davon 4 in der Placebo-Gruppe und eine unter den Geimpften. Das bedeutet, der relative Nutzen der Impfung beträgt 80%. Die Angaben von 95% Wirksamkeit beziehen sich nicht nur auf schwere Verläufe, sondern ein Symptom wie zum Beispiel Halsschmerzen plus positiver Test und liegen in der Größenordnung von 160 Teilnehmern. In jedem Fall sind die Zahlen zu klein, um daraus wissenschaftlich signifikante Ergebnisse abzuleiten. Der BioNTech-Begründer selbst gibt in seinem Quartalsbericht vom September zu bedenken, dass diese Ergebnisse in einer zweiten Studie eventuell nicht reproduzierbar sind und völlig anders ausfallen könnten. Aber nehmen wir die 5 schweren Verläufe mal theoretisch an und hier kommt jetzt der Knackpunkt überhaupt, dann beträgt der absolute Nutzen der Impfung für eine impfwilligen 5 minus 1 ist 4 von 45.000 ist 0,009%. Und diese entscheidende Zahl wird nicht kommuniziert. Diese 0,009% stehen jede Menge Risiken der Impfung entgegen. Das ist jetzt quasi so zum Punkt, weil du vorhin gesagt hast, die Impfung, also die Nebenwirkungen, also das ist ja auch so ein typisches, da gibt es auch zu dem Post, ja, ihr nehmt das Gegenargument, den finde ich vielleicht auch kurz, diesen Post, das Gegenargument ist jetzt hier, ihr nehmt ja Aspirin, ihr nehmt ja alles das und jenes, habt ihr euch schon mal überlegt, was da alles drin ist? Und das nehmt ihr ja auch, ohne euch aufzuregen. Ja, also die zwei gegenübergestellt.
Also ich finde, man muss schon sehr stark unterscheiden zwischen jetzt, nehme ich jetzt ein, lasse ich mich jetzt impfen oder ist es hier ein Medikament? Weil das sind, also Impfung und Medikament, natürlich beides soll irgendwie helfen, aber es sind in meiner Augen zwei unterschiedliche Sachen. Kurz nur zu dieser Studie selber, also ich kenne sie persönlich nicht. Ich bräuchte jetzt eigentlich dann auch, also ich würde sie jetzt am liebsten schriftlich vor mir haben, damit ich es halt auch besser lesen kann, für mich einen besseren Überblick verschaffen kann. Aber die Zahl von einer 0,%igen Wirksamkeit hier, das klingt für mich einmal sehr suspekt hier. Also das ist von mir aus, da kann etwas zusammengerechnet worden sein. Ich habe es nicht vor mir, ich müsste es jetzt mal sehen. Aber mit so einer geringen Wirksamkeit, das würde man jetzt allein schon an dem Anteil sehen von den Leuten, die bei uns geimpft sind. Weil bei uns am meisten vertreten ist, glaube ich, gerade der BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Also der ist gerade der am meisten geimpft wird bei uns.
Aber wie würde man das sehen? Was meinst du, wie würde man
das sehen? Man würde sehen, dass die Leute, die bei ihren Hausärzten sich dann impfen lassen im Endeffekt, weil aktuell findet das noch so statt, die älteren Leute, die Ärzte, die Fachleute, man würde sehen, dass die in wenigen Tagen wiederkommen würden und über schwere Symptome klagen würden. Was du vorher gesagt hast, ich glaube, dass dich nur...
Aber nicht, wenn sie präventiv geimpft werden.
Das kommt zwar, ich rede jetzt von den Nebenwirkungen von einer Impfung, das meine ich.
Achso, na, da geht es ja nicht um die Nebenwirkungen.
Ach so.
Da geht es wirklich um die Resistenz.
Okay, also meinst du jetzt, lies mir den Teil nochmal bitte vor, den Teil da, dein ganz am, ich glaube, der war recht am Anfang.
Naja, also Die haben 50.000 oder 45.000 Leute getestet und eben aus diesen nur 5 Fälle quasi, die wirklich schwerwiegend waren, rausziehen können. Und
dann waren 4 Placebo davon, von diesen 5?
Nee, einer.
Einer war Placebo.
Ein Placebo.
Okay.
Und das würde aber dann eben trotzdem diese 0,0... warte, jetzt finde ich es gerade nicht wieder. Oh Gott, ich habe da zu viele. Aber was eben Nebenwirkungen und das ist so ein bisschen auch, oder diese Durchimpfung überhaupt für mich so fraglich macht, ist eben, also wieso wird ein Impfstoff eben, wo er eigentlich jahrzehntelang quasi normalerweise nach medizinischen Regeln, und da regen sich ja auch alle die Mediziner auf, die jetzt irgendwie dagegen sprechen, warum wird der so schnell zugelassen auf dem Markt, ohne dass man jetzt irgendwie großartig viel weiß und ohne dass man jetzt großartig viel sagen kann. Wie gesagt, es gibt dann diese lustigen Memes, die sagen, das französische Diagnostikunternehmen Biomérieux freut sich, die Zertifizierung für neuartige Corona-Tests erhalten zu haben. Damit soll es bald möglich sein, das Coronavirus von einer Grippe zu unterscheiden, berichtet der ORF. Das wirft die Fragen auf, konnten wir Corona bisher nicht einmal von Grippeviren unterscheiden? Sie hören richtig, bisher war es nicht möglich, Erkältungsviren von SARS-CoV-2 in Testverfahren zuverlässig zu unterscheiden. Das bringt uns ja auch wieder zu diesem PCR-Test-Ding,
ja, ja.
Dass eben der PCR-Test laut Drosten eben dafür geeignet ist und laut den Virologen, die es so gab, eben so jetzt wie Bhakti etc. oder Wodarg, die Leute sagen ganz klar, dieser PCR-Test ist nicht dafür ausgerichtet, sowas zu bestimmen. Ja. Mhm. Der ist für andere Dinge gedacht. Ja.
Da kenne ich mich jetzt wieder ein bisschen zu wenig aus mit den Fakten von dem Test selber, aber dass man jetzt von einer Grippe unterscheiden kann. Man kann sehr wohl unterscheiden, aber ich finde da auch wieder hier auch ganz wichtig, durch einen Arzt offensichtlich oft, weil es sind schon ein paar Symptomänderungen da und es kann jetzt, vor allem jetzt aktuell, wo wir so viele Fälle haben, dass wir am Anfang wäre das leichter gewesen, hätten wir schon was über diesen Virus gewusst, die einzelnen Blutkulturen von Patienten zu untersuchen und da wirklich gesagt zu unterscheiden, die Zeit habe ich bei einem PCR-Test, habe ich das eben nicht, dass ich jetzt sage, so genau, ich finde jetzt sind wir auf einem aktuellen ganz guten Stand mit den Antigen-Tests, dass wir jetzt schon sehen, okay, bin ich positiv oder bin ich negativ, bin ich infiziert oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir bis dato nie unterscheiden konnten, dass der auch bei einer Grippe positiv ausgeschlagen hat. Das hat er nicht. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, vom Thema selber PCR-Test bin ich ein bisschen zu wenig belesen. Das weiß ich jetzt nicht alles genau, wie da genau der Ablauf ist. Aber ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass wir bis dato einfach auch gesagt haben von einem Grippefall, wenn der positiv war, ja, das wird schon Corona sein. Das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass das so der Alltag war.
Da habe ich auch noch so ein lustiges Zahlenexperiment hier liegen. Und zwar, es ist leider nicht ganz ideal hier. So zur allgemeinen Unterhaltung zwischendurch hier. Die einzige Frage, die Restaurants sind leer, die Hotels sind leer, die Flieger sind leer, die Strände sind leer, die Geschäfte sind leer, die Konzertsäle leer, die Büroräume leer, Cafés leer, Straßen leer, Plenarsäle leer, Kassen der Menschen leer. Wir tragen Masken, halten Abstand, lüften, klatschen in die Hände und machen Kniebeugen. Wir tanzen allein zu Hause, sitzen 12 Stunden im Zoom-Call und trösten Opa und Oma online. Meine Frage, wo kommen die steigenden positiven Tests her?
Auf welchen Teil von der Pandemie bezog sich das jetzt? Weil da gab es ja auch unterschiedlich jetzt, wie stark man sich an den Lockdown gehalten hat, sagen wir es so. Weil die positiven Tests, das ist einerseits jetzt, weil wir jetzt gerade Winter haben. Das Immunsystem ist anfälliger für Infektionen. Das hat man im Sommer auch stark gesehen, wo wir im Sommer ja quasi de facto irgendwann gar keinen Lockdown mehr hatten. Man musste das trotzdem auch in den Geschäften Masken tragen. Wir durften zum Beispiel uns treffen, wir durften rausgehen und wir hatten immens niedrige Zahlen. Und jetzt im November war dieser große Anstieg von den 10.000 Neuinfektionen, wo ja auch viel Kritik war, dass da zu spät sogar noch gehandelt wurde, dass man da früher hätte das erkennen müssen, dass das eine Gefahr ist. Und mir war es irgendwie schon, also im September klar, dass wenn keine, dass sie jetzt neue Maßnahmen machen müssen, weil jetzt werden die Infektionszahlen steigen. Unser Immunsystem ist einfach anfälliger, wenn es kalt draußen ist. Mhm. Vor allem dieser Wechsel kalt-warm ist das, was es eigentlich ausmacht.
Mhm. Kein ernsthafter Wissenschaftler wird heute bezweifeln, dass die Virologie in eine Sackgasse geraten ist, aus welcher auch die Ehe mit der Gentechnik keinen letzten Ausweg zeigt. Den Virologen ist es nicht gelungen, ein Virus nachzuweisen, welches in der Lage wäre, Krankheiten zu übertragen. Die jetzige Pandemie kann deshalb nur als letztes großes Abschiedsgeschenk an ihre Gönner verstanden werden.
Okay.
Auch ein nettes Statement. Lass mich da noch eines für dich, ein paar quasi die Gold,
die Best-ofs.
Die Best-ofs. Warte mal, das ist das, aber ich wollte das. Ja, das sind natürlich auch solche News. Also wie lange geht das? Ja, nicht so lange. Gerade gefunden. Ich muss euch etwas erzählen. Ich bin jetzt mit 4 Wochen Corona gelegen, mittelschwerer Verlauf, Atemprobleme, Reizhusten, ausgetrocknete Schleimhäute, Kopfschmerzen und so weiter, alles in. So würde das offiziell heißen. Hätte ich mich testen lassen und wäre dran gestorben, dann natürlich wäre ich zu Corona-Zoten gezählt worden. Aber ich habe mich nicht testen lassen. Ich war bei 3 verschiedenen Ärzten, Bluttest, erhöhte Lymphozyten, also Virus, da keine Entzündung sichtbar, gehen sie nach Hause und trinken sie viel C und Vitamin C. Nach 4 Wochen immer noch starke Schmerzen in der Brust. Trotz Antidepressiva brachte ich mich nicht mehr über den Alltag. Bin in eine Zürcher Klinik, aha, wir sind in der Schweiz, vor der ich wusste, sie sind alternativ unterwegs. Diagnose, jetzt haltet euch fest. Pilzinfektion, innere Organe befallen, obere Atemwege von Aspergillus-Pilz und der Rest Candida. Übertragungsgrund Maske, Ausrufezeichen. Habe seit Montag einen Medi und es geht endlich besser, aber auf was ich hinaus möchte. Erstens, ich hätte sterben können, wäre der Pilz ins Blut gegangen, hätte ich Sepsis gehabt. Zweitens, Ärzte trotz ihrer Ausbildung und dem Wissen, dass es Pilzinfektionen gibt, mich nicht mal angeschaut haben wegen Corona-Panik. Drittens, die Symptome von innen Pilzinfektion finde ich identisch mit Corona außer Fieber. Viertens, wäre ich ins Spital gegangen, hätte man mich weggesperrt und ins Koma gelegt. Ich schreibe euch, um euch zu informieren, falls jemand es ähnlich hätte, bitte vergesst Pilze nicht. Die Maske begünstigt es und es sind ja welche mit dem Pilz befallen gewesen. So eine habe ich erwischt. Bleibt gesund.
Okay, das ist ein ganz schwieriges Statement, ich muss es so sagen. Also, das ist schön für ihn oder für sie, wenn er sagt, dass er jetzt sich nicht testen lassen wollte auf Corona, weil sonst wäre er automatisch Corona-positiv gewesen, wo ich mich frage, woher weiß er denn, dass das jetzt automatisch Corona-positiv ist. Wenn er dann sagt, er will in eine Alternativklinik fahren, schön, das freut mich für ihn, aber jedem das seine. Aber hier dann zu sagen, es war Pilzbefall durch die Maske, da fehlt mir ein Befund. Da muss er, ich weiß nicht, ob es dabei ist, aber da fehlt mir ein Beweis, ein Befund, wo draufsteht, wo das von einem Doktor, von einer von einem Arzt, Ärztin, was auch immer steht, dass das der Grund dafür ist. Und somit ist das für mich ein bisschen wertlos, weil ich könnte genau sagen, ja, ich war zu lange, habe gestern Bill Gates getroffen, ich war zu lange in seiner Nähe und jetzt bin ich Corona-positiv. Das hat mir diese alternative Zürcher Klinik gesagt. Befund habe ich keinen, aber es ist so. Ich kann, wenn es so ist, weiß ich nicht, kann natürlich sein. Ich glaube es zwar nicht, aber okay. Aber ohne Befund ist halt die Aussage ein bisschen wertlos, weil wenn da kein Beweis dahinter steht. Und auch wenn er sagt...
Aber kannst du dir vorstellen, dass so, das könnte es, ist es jetzt, also ist das so ein Fantasiezitat? Ist es also ein Zitat, da setzt sich jemand hin und überlegt sich was, um uns quasi zu täuschen, um uns quasi von der anderen Meinung zu überzeugen? Weil, wie du sagst, da war natürlich kein Befund dabei oder so, ja? Aber... Glaubst du, da machen sich jetzt Menschen die Mühe und versuchen so diese andere Seite hervorzuzaubern, wo sie vielleicht gar nicht existiert? Macht das Sinn?
Im Internet ja, aber Vorsicht mit der Aussage, also jetzt nicht für alles bezogen, aber ich kann mir sicher vorstellen, dass es im Internet sehr wohl Leute gibt, die sagen, die quasi alles tun würden, um ihre Meinung durchzubringen. Das machen nicht nur jetzt Sieg, das macht nicht nur Querdenker, das machen genauso auch Leute, die jetzt auf der, sagen wir, auf der Mainstream-Meinung sind. Das geht genauso. Ich finde so etwas halt immer ein bisschen schwierig, weil es halt, wie du richtig sagst, das ist ohne Befund und ich hätte, vielleicht waren es wirklich Pilze, ein Pilzbefall, das kann ich nicht sagen, wenn ich ihn nicht gesehen habe oder ihn
Aber dann müsste es jetzt ja auch viel mehr geben.
Erstens das, da wäre ja nicht, wär jetzt wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich irgendwie was meldet. Und ich glaube, dass jeder, dass wirklich jeder, wenn es irgendwie, dass das jetzt nicht irgendwie geheim gehalten wird oder dass der Arzt jetzt hier dem Patienten Geld bezahlt, ja, bitte sagen Sie das nicht in der öffentlichen Meinung, Schweigeverpflichtung, das glaube, kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn so, wenn das wirklich verbreitet wäre, dass die Maske Pilzbefall auslöst, dann wäre das sofort überall in den Medien, das würde sich sehr schnell publizieren, so schnell kann Österreich zum Beispiel, könnte Österreich nicht hinterher löschen, so schnell, wie dass sich das verbreiten würde. Ist meine Meinung dazu. Also für mich hat so eine Aussage recht wenig Wert, vor allem eben Hauptgrund, weil da ist kein Befund für mich dabei. Da ist nichts dabei, was das belegt, seine Aussage. Und
Aber der Standard, das ist ja schon die Standardargumentation, ist ja auch, dass sich tatsächlich durch dieses Tragen, jetzt haben sie ja irgendwie diese FFP2-Masken und haben gesagt, ja, die kann man in den Ofen legen und erhitzen und was
um sie
weiß
zu
ich. Ja,
desinfizieren,
ja,
ja.
ja. Also, ich meine, das geht ja schon. Also mir leuchtet das schon ein, dass wenn ich jetzt in so eine Maske, ich meine, ich kann eben nur erzählen davon, dass ich das vor Jahren selber im Selbstexperiment mal gemacht habe, mir so eine Maske eben beim Fahrradfahren aufgesetzt habe, weil ich eben die Abgase nicht mehr ausgehalten habe. Und das war total unangenehm, natürlich vor allem im Winter, wenn es dann kalt warm ist und so. Also es hat alles aufgerieben, alles aufgeraut. Und ich glaube halt auch, dass die Filter, die musste man dann nachkaufen, die wurden so schnell so schwarz und schmutzig von innen auch, dass ich mir da also schon Sorgen gemacht habe und auch das Experiment, glaube ich, nach 2 Monaten spätestens vorbei war, als dann das nächste Sommer kam und im nächsten Winter hatte ich dann auch keinen Bock mehr, diese Maske aufzuziehen, so ungefähr, weil es einfach extrem unangenehm war. Also ich glaube schon, dass das also jetzt nicht kompletter Humbug sein kann, weil sich da ja dann doch einiges sammelt in so einer Maske über den Tag, ja.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man muss auch überlegen, du trägst ja, du atmest da hinein, da findet ein Luftwechsel statt innerhalb der Maske. Und das Desinfizieren über den Ofen, das ist halt, das bringt etwas. Also das ist auch so die einzige und beste Methode, seine Maske zu desinfizieren. Die beste Methode wäre, nachdem man sie verwendet hat, eine neu zu verwenden. Aber als Beispiel, wie es noch am Anfang der Pandemie war, da war zum Beispiel in Ordinationen, ich kenne es so eben von uns, da wurden FFP3-Masken verwendet. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine FFP3-Maske aufhattest. Das sind die mit diesem Atemfilter vorne dran. Es ist nicht bequem. Also es ist, ich habe das selber, wenn ich mal geholfen habe, musste ich selber eine tragen und es war jetzt nicht so bequem. Es war jetzt nicht großartig, aber diese Masken sind für einen Gebrauch von maximal dreimal Gebrauch von ein paar Stunden. Man soll die nicht so lange tragen. Und dadurch, dass damals so ein Maskenengpass war, da gab es eben keine Masken mehr, weil haben sich sehr viele Leute haben sich die privat bestellt, weil sie dachten, sie brauchen eine. Oder sie wurden einfach schlecht nachgeliefert, weil damals sowieso alles lange gebraucht hat. Da musste man die halt desinfizieren. Und ich glaube, dass es da schon verständlich ist, wenn man sagt, okay, irgendwann ist diese Maske einfach nicht mehr gut. Ich habe auch letztens in meinem Handschuhfach eine Maske gefunden, die, glaube ich, noch aus April stand und ich werde sie auch nicht mehr verwenden. So. Aber ob es wirklich dann ernsthaft etwas auslösen kann, zum Beispiel eine Pilzinfektion, kommt darauf an, wo sie so lange gelegen ist. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt mir eine Maske kaufe, die vorher nie verwendet wurde, die ich dann verwende, dass das dann
Na,
keine
er
Gefahr
hat ja
ist.
sogar geschrieben, dass der Pilz schon vorher, da gab es ja auch mal dieses lustige Video, wo man gesehen hat, wo die blauen Masken, die normalen Standardmasken in Indien oder Bangladesch hergestellt wurden, so auf dem Boden zusammengeklebt wurden von Kindern und so. Das ging ja auf TikTok, glaube ich, viral. Aber auch weil du sagst, Maskenengpass, da gab es neulich einen Monitorbericht im Mainstream deutschen Fernsehen, der gezeigt hat, wie Unternehmerinnen Millionen Masken bestellt haben aus China, also massenweise Container, Lagerhallen groß für das Bundesministerium. Das hat nämlich eine Ausschreibung von Jens Spahn gegeben. Die haben so einen Wettbewerb ausgeschrieben für Masken, Ankäufe der Bundesregierung von großen Unternehmen. Dann mit Prämien versehen, mit Provisionen und so weiter, große Gewinngeschichte. Und es war auch irgendeine Klausel drin, dass die dann gezwungen wurden oder dass das verpflichtet sich die Bundesregierung, diese Masken dann auch zu kaufen. Dann wurden die gekauft. Und dann wurden die hingefahren zum Ministerium, lastwagenweise, und ein einziger Lastwagen wurde ausgeladen von 30 und alle 29 kamen wieder zurück in die Lagerhalle. Da stehen die Masken jetzt, FFP2-Masken, und warten auf bessere Tage, verfallen nach 2 Jahren. Das heißt, es wurden wahnsinnig viele Masken importiert, anscheinend in Deutschland zumindest. In Österreich ist ja eben auch offensichtlich diese Maskenproduktionskartelle sind ja irgendwie anscheinend auch mit der Regierung verbandelt. Also irgendwie heißt es ja von Zack, Zack, Zack hat, oder Zack, Zack hat, glaube ich, auch recherchiert, dass Sebastian Kurz irgendwie mit irgendwie da Prämien vergeben hat oder irgendwie und in Bayern weiß ich es jetzt halt von Söder, dem ja auch irgendwie dieses Gerücht anhängt. Aber das ist doch erstaunlich, oder? Dass also Maskenengpässe auf der einen Seite, dann Millionen Masken auf der anderen Seite nicht abgenommen werden von der Regierung. Da bleiben jetzt die Unternehmer auf ihren Masken sitzen und auch auf ihrem Geld und so weiter. Also ganz seltsam.
Ich glaube, dass viele, die sich wirklich, vor allem Firmen, die sich in Massenmasken bestellt haben, ich glaube, dass viele einfach gesehen haben, eine Gewinnfunktion gesehen haben, weil
Klar.
sie wussten, okay, diese Masken, die sind gerade so beliebt bei sich und einfach den Stock, den sie haben, und den verkaufen wir dann einfach weiter im Prinzip. Oder sagen, wir brauchen ihn selber, weil wir danach nicht irgendwie davon abhängig sein wollen. Das ist Maskenengpässe dafür. Jetzt eher, weiß nicht, ob es jetzt bei uns jetzt gerade so das Problem ist, dass man sagt, uns fehlen die FFP2-Masken. Es wirkt für mich jetzt als normalen Schüler, der keine Ahnung vom Leben hat, sagen wir so, nicht so, als wäre es jetzt so. Früher, das ist mir damals, ist es mir einfach mehr aufgefallen, damals im ersten Lockdown, dass man gesagt hat, okay, Masken auf einmal kosten etwas.
Genau,
Und ich
ja.
finde vor allem, sie haben auch nicht schlecht was gekostet in den Supermärkten. Ja.
Du, hier habe ich noch einen Klassiker für dich.
Bitte.
Woher die Zahlen kommen? Ich gehe mal schnell testen, kein Problem, in Anführungsstrichen. Erstens, Personalien bekannt geben, Ausweis E-Card. Zweitens, Testverfahren. Drittens, Test absolviert. Viertens, Wartezeit 15 bis 30 Minuten. Fünftens, Ergebnis einholen. Sechstens, Ergebnis positiv. Schlägt so ziemlich überall an. Grippe, Influenza, Schnupfen etc. Siebtens, PCR-Test nachholen innerhalb von 24 Stunden. Achtens, Ergebnis positiv. Keine Symptome, kerngesund. Neuntens, Bekanntgabe aller im Haushalt lebenden Personen. Zehntens, alle Personen zum verpflichtenden Test. Elftens, Punkt 6 tritt in Kraft. Punkt 6 war Ergebnis positiv. 12. Quarantäne für alle im Haushalt lebender Personen, Kinder etc. 13. Nach 10 Tagen Wiederholung des Tests für alle zuvor getesteten Personen. 14. Ein Testergebnis positiv. Alle Personen weiterhin in Quarantäne und erneut testen. 15. Nach weiteren 10 Tagen wieder Test wiederholen. Also das ist tatsächlich so ein Szenario, was ich auch von Seiten eines Kollegen, Kabarettist, auch kenne, also auch aus dem näheren Umfeld. Ich kenne den jetzt nicht privat oder persönlich, aber Bekanntenkreis sozusagen, Facebook-Community etc. Also das sind Sachen, die wirklich momentan stattfinden. Also der hat irgendwie seine Tochter vom Flughafen abgeholt, die Tochter wurde getestet, war positiv, dann mussten sie alle ins Auto steigen, sie nach Hause fahren, die Tochter musste hinten auf dem Rücksitz, eben im 2 Meter Abstand, die Frau musste eh mit der Schnellbahn fahren, weil nur 2 Personen im Auto sitzen durften, dann mussten die nach Hause, Quarantäne 2 Wochen. So, ne? Und dann wurde er getestet, positiv, ohne Symptome irgendwie, weil die Tochter ihn dann angesteckt hat, die Frau nicht, also ist also so, ne? Und dann fängt dieses Wirrwarr an, das genau hier beschrieben wurde.
Ja, das Wirrwarr, da stimme ich vollkommen zu, dass es wirklich ein Wirrwarr ist, dass man da oft auch den Überblick verliert, da stimme ich voll zu. Was mir da jetzt aber wieder so, das eine, was mir so ein bisschen rausgeworfen hat, war mit der PCR-Test ist positiv und er schlägt überall an, auch bei Grippe und so. Das sehe ich schon wieder das Problem als jemand, den das halt auch interessiert, was die anderen Meinung sind. Wo ist da jetzt der, wo war jetzt der Beleg, das gesagt wurde, der wurde medizinisch mit Grippe diagnostiziert und ist dann positiv angeschlagen auf Corona. Das verstehe ich nicht ganz, weil ich kenne sehr viele Leute, auch Freunde von mir, die die Infektion bereits durchlebt haben. Bei manchen war es schon ein Verlauf, der einem aufgefallen ist, weil es sehr unangenehm war. Mit den charakteristischen Symptomen für Corona, die sich von der Grippe unterscheiden, nämlich diesem Geschmacksverlust und Geruchsverlust, aber auch bei Leuten, die gar nichts hatten, bei denen wirklich nichts war und die waren halt einfach nicht krank, die waren zwar infiziert, aber nicht krank. Ich verstehe das Wirrwarr, ich verstehe das Problem, was viele Leute damit haben, vor allem was dann auch die Umstände mit der Quarantäne sind. Warum bin ich in Quarantäne, wenn ich zu dem keinen Kontakt hatte? Weil das kann einem, das ist schlecht, wenn Leute, für Leute, die arbeiten gehen, die wohin müssen, die selbstständig sind, ohne die das Geschäft nicht läuft. Das verstehe ich schon. Also ich bin da zwar schon dabei, aber auch hier fehlen mir wieder in meinen Augen ein paar Belege, weil es eben nicht gesagt wird, gab es deinen Gegenwehr, einen Vergleich zu, wo war der denn noch positiv, obwohl er nur Grippe infiziert war? Das fehlt mir hier auch ein bisschen, aber ich verstehe die Verwirrung bei diesem ganzen Prozedere von, man muss sich mehrmals testen, man ist dann in Quarantäne, da muss man schauen, wer ist Kontaktperson 1 und Kontaktperson 2, verstehe ich schon, aber trotzdem fehlt mir da die Belege.
Ich fasse mal kurz zusammen. Wir umarmen uns nicht mehr, wir halten Abstand, wir tragen Gesichtslappen, sodass wir unser Lachen nicht mehr sehen. Wir reisen nicht mehr, wir nehmen uns den Sauerstoff selbst. Corona-Warn-App, die uns überwacht, Überwachung beim Essen gehen und beim Friseur, Ausgehbeschränkungen. Wir impfen uns, statt unser Immunsystem zu nutzen, Alkoholverbot statt Superspreader, Spaltung statt Einheit, schleichend etabliertes Diktat statt Selbstbestimmung, Abstand statt Nähe, Angst statt Liebe. Wow, ich bin tief beeindruckt über einen Virus, der das alles bewirken kann. Weißt du was, lieber Virus? Bei einer Wahrscheinlichkeit von verschwindend gering bis wenn überhaupt, das sage ich, fick dich einfach. Lieber bekomme ich dich, wie das, dass ich auf all das oben Genannte verzichte. No risk, no fun. Das ist natürlich auch so ein klassisches... Das fasst natürlich auch zusammen, was andere philosophisch da noch in viel längeren Zitaten ausgearbeitet haben.
Vor allem, wie es auch vielen halt damit dann einfach geht, weil ich verstehe, dass diese Isolation viele Leute fertig macht. Ich fand sie auch nicht so beim ersten Lockdown. Also mir ging es dadurch auch schlechter. Ich sehe es im Vergleich zu den letzten Jahren eigentlich. Ich bin dieses Jahr 18 geworden. Ich habe dieses Jahr meinen Geburtstag nicht gefeiert. Ich habe dieses Jahr war viel weniger mit Freunden unterwegs, als ich es hätte sein können. Und genauso ist es eben auch bei älteren Leuten, die sagen, die sind isoliert von anderen, die Großeltern, die isoliert von den Enkeln sind. Ich verstehe es. Ich verstehe, wenn Leute sagen, ja, das ist ihnen egal, sie brauchen das wieder, weil genauso ist das auch, diese Maßnahmen, wenn darauf nicht geschaut wird, wie es den Leuten geht, eine Gesundheitsbedrohung und eine, die man jetzt genauso ernst nehmen sollte wie der Virus. Mein Gedanke ist dazu, dass die Regierung wahrscheinlich entweder denkt, dass das harmloser ist, dass sie glauben, dass sie das besser unter Kontrolle haben, als ein Virus, der, wenn er mal wirklich ausgebrochen ist, schwer einzudämmen ist. Wie gesagt, ich verstehe Leute, die dann sagen, also ich verstehe die Aspekte jetzt, die vor allem um das Soziale gingen, da stehe ich vor allem dahinter, weil ich glaube, dass da bei viel zu wenigen Leuten drauf geschaut wird, dass die sich nicht melden, wann brauchen sie irgendwie Hilfe. Corona-App ist ein ganz anderes Thema. Corona-App habe ich auch verstanden, wenn Leute gesagt haben, sie fühlen sich dadurch überwacht. Ich habe mir selber viel dazu durchgelesen, wie ist das datenschutzrechtlich, wie ist das, auch wie ich das erste Mal gehört habe, dass die jetzt gesagt haben, ja, an den Handymasten hat man gesehen, an den Telefonmasten, dass die Leute sich trotzdem gedacht haben, so, oh, ich wusste gar nicht, dass man das sieht. So, ich war nicht mal darüber informiert, dass das geht. Habe mich auch ein bisschen erschrocken. Ich habe die Corona-App persönlich nicht mal installiert jetzt gerade.
Ja, die wurde tatsächlich auf alle iOS.
Ist der schon standardmäßig
drin? Ist die standardmäßig drin,
genau. Ich glaube auch bei den Android-Geräten. Aber genau. Dafür brauchst du trotzdem die App. Du brauchst die App trotzdem. Aber das Betriebssystem unterstützt die quasi.
Nee, also hier ist es wirklich bei Apple im iPhone drin.
Okay.
Und man muss es aktivieren oder deaktivieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob es automatisch deaktiviert war, als es kam mit dem Update. Also das ist schon arg. Mhm. Genauso wie ja jetzt angekündigt wurde, dass Telegram von Apple gelöscht wird, irgendwie automatisch oder so. Gibt es jetzt irgendwie auch gerade so ein Gerücht. Ja, vielleicht hier noch zum PCR-Test so ein spannendes. Nun ja, Drosten ist ja auch dezidiert gegen Flächentest. Er spricht sich ja klar dafür aus, dass nur bei Symptomen und eindeutigen Verdachtsfällen getestet wird. Das muss aber auch schon länger her sein. Die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Das sollte man näher erläutern. Das ist ja kein Ja-Nein-Test. Für den Test gibt es eine Nachweisschwelle. Um diese zu erreichen, wird versucht, die möglicherweise vorhandene RNA des Virus zu vervielfältigen. Das passiert in Zyklen. Erstens, testen. Kann ich es nachweisen? Nein. RNA versuchen zu verdoppeln, zurück zu 1. Ja, Ergebnis positiv. Prinzipiell könnte ich das ewig machen, aber irgendwann muss man ja Schluss machen. PCR-Test positiv bedeutet also, nach x Mal versuchen, die RNA zu verdoppeln, konnten wir sie nachweisen. PCR-Test negativ bedeutet also, wir haben y mal versucht, die RNA zu verdoppeln, um die Nachweisschwelle zu erreichen und konnten keine RNA nachweisen. Daraus schließen wir, dass keine vorhanden ist. Dieses x-mal nennt sich CT, Cycles Threshold. Derzeit werden bis zu 40 y-mal solche Cycles durchgeführt, bevor man ein Ergebnis als negativ betrachtet. Und indische Ärzte regen jetzt an, dass auch dieser CT-Wert für jeden Test mitveröffentlicht wird, weil sie davon ausgehen, dass das Rückschlüsse auf den möglichen Krankheitsverlauf zulässt. Klingt doch super, aber Achtung, dieses CT-Wert ist natürlich auch kein immer vergleichbarer Wert, wie etwa ein Meter. Der hängt von der Art der Probeentnahme und noch anderen Faktoren ab. Das über alle Tests so zu standardisieren ist schwierig. Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Biology, it's complicated. Ja, klingt kompliziert.
Ja, das auf jeden Fall. Zu dem, was er gesagt hat, das mit diesem RNA verdoppeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sich darauf bezieht, dass man bewusst versucht hat, die RNA zu verdoppeln. Wenn das ja, dann frage ich mich, wie. Wie hat man versucht, die RNA-Konse zu verdoppeln, dass man dann ein positives Testergebnis erreicht? Weil das hört sich für mich so an. Ich höre daraus, man hat bewusst probiert, ein positives Testergebnis herzuzaubern. Aber man hat das bewusst probiert, zu sagen, man probiert Zahlen zu generieren.
Ja, das ist ja das, was dem Drosten vorgeworfen wird, dass er eigentlich einen Test, quasi einen maschinellen Virus entwickelt hat. Also es gibt den Virus so nicht und er hat quasi so lang seine Maschine da angetrieben, dass eben irgendwas nachgewiesen wird und das ist jetzt unser PCR-Test oder dieser spezielle Corona-Test, ja.
Wirkt auf mich einfach so ein bisschen, also klingt natürlich immer, man weiß es natürlich nicht, es ist alles los, das geht alles möglich, aber es klingt für mich halt einfach so, wie man sucht, man probiert ein bisschen hier Sündenböcke zu schaffen, man probiert ein bisschen was zu manipulieren und ich finde, dass so etwas das immer dann runterzieht von Leuten, die wirklich sagen, okay, die wirklich auch sagen, ich bin der anderen Meinung, aber die das auch bewusst sagen. Mhm. Es ist eigentlich, also zu dem, was auch die Aussage kam, es ist kein Ja-Nein-Test, es ist schon ein Ja-Nein-Test, aber wie richtig gesagt, es wird eine gewisse Schwelle gesucht, ist das vorhanden, ist diese RNA vorhanden von dem Virus, so dass es dieses Testergebnis anschlägt. Das ist jetzt bei einem Drogentest von der Polizei nicht anders, das ist auch nicht ein Ja-Nein-Test, da ist auch eine Schwelle, die überschritten werden muss, aber so funktioniert halt so ein Test. Mhm. Ja.
Du, vielleicht zum Abschluss hier noch also ein bisschen Philosophie. Mhm. Die WHO gibt offen zu, was viele echte Experten und Studien seit Monaten sagen. Das Coronavirus ist nicht gefährlicher als eine saisonale Grippe. Während einer Sondersitzung des Exekutivrats am 5. Oktober 2020 jetzt schon, machte die Führungsspitze der WHO diese Ankündigung. Das Virus ist keineswegs so tödlich, wie alle vorhergesagt hätten. Die Weltbevölkerung betrage etwa 7,8 Milliarden Menschen. 10% davon seien schätzungsweise mit Corona infiziert. Das seien 780 Millionen Fälle. Die weltweite Todesrate, die in Verbindung mit SARS-CoV-2-Infektionen stehen, betrage derzeit etwas über 1 Million. Das entspricht rechnerisch Infektionsrate von etwa 0,14%. Diese äußerst niedrige Todesrate stimme mit der gewöhnlichen saisonalen Grippe überein, sowie den Vorhersagen vieler Experten aus der ganzen Welt, zeigt der Bericht. Die 0,14% Todesrate sei 24 Mal niedriger als die von der WHO im März angegebene geschätzte Todesfallrate von 3,4%. Diese Zahl sei lediglich auf Basis von Modellen errechnet worden, die dann zur Rechtfertigung von Lockdowns und anderer drakonisch-politischer Maßnahmen herangezogen worden sei, fuhr Ryan fort. Tatsächlich sei es aber wahrscheinlich, dass angesichts der Überberichterstattung über die angeblichen Todesfälle durch Covid-19 die Todesrate jetzt sogar noch niedriger als 0,14 sei und zeige, dass Covid-19 weit weniger gefährlich sei als die Grippe. Obwohl die Meldung von der WHO kommt, der Organisation auf die Merkel und Co. so große Stücke halten, geht diese Nachricht in den Mainstream-Medien und bei den Politikern weitgehend unter. Schlimmer noch, drakonische Corona-Maßnahmen werden unbeirrt fortgeführt und sogar noch verschärft. Die sogenannten Covid-19-Skeptiker aber hatten von Anfang an recht. Die WHO gibt nur den Corona-Skeptikern recht, sondern sie spricht sich nun auch gegen Lockdowns aus, nachdem sie die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert hatte, die Abregelung ihrer Länder und Volkswirtschaften, also die Lockdowns, zu beenden. Dr. David Nabarro von der WHO appellierte an die Staats- und Regierungschefs weltweit, die Lockdowns nicht mehr als Bekämpfungsmethode gegen das Coronavirus einzusetzen. Quelle Watergate.
Ja, erstmal sehr schön ein Quellenbeleg, darüber freue ich mich. Es gab das eine, dass die Corona-Skeptiker von Anfang an recht hatten. Ich glaube schon, dass es eine, also ich stimme dazu auch diesem Bericht, dass die Lockdowns nicht unbedingt die beste oder die richtige Strategie sind, um so etwas anzugehen. Sieht wahrscheinlich auch jeder Antwort. alle hatten mit Sicherheit nicht recht, aber geht aus, hatten sehr viele von den Leuten, die einfach nur dem ORF gefolgt sind, sagen wir es mal so recht. Weil genauso gab es Leute, die gesagt haben, das Virus existiert gar nicht. Es ist, und das war eben auch als natürlich fälschlich dann auch als falsch rausgeschrieben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es diesen Virus gibt, dass der präsent ist und dass er auch in gewisser Weise eine Bedrohung ist. Zwar nicht direkt für jeden, für uns. Und ob das Gesundheitssystem auch wirklich überlastet wäre, ich weiß es nicht. Ich kann es mir, um ehrlich zu sein, nicht wirklich vorstellen, dass es solche Ausnahmen nimmt, dass unser Gesundheitssystem komplett überlastet ist. Und so weit ist es zum Glück bei uns noch nicht gekommen. Ob es jetzt durch die Lockdowns war oder durch allein, dass es saisonale Jahreszeiten gibt oder die Masken, weiß ich nicht. Aber prinzipiell, dass jetzt die Regierung nicht darauf eingegangen ist, dass so ein Statement von der WHO veröffentlicht worden ist und dass die Regierung ja so viel Meinung von der WHO gibt, ich würde das mal generell ein bisschen anzweifeln, dass die Regierung nicht alles genauso macht, wie es die WHO sagt oder wie es die WHO empfiehlt. Prinzipiell kann jeder die Seite der WHO einlesen und sich dort informieren, was deren Meinung ist zu Covid-19, was die Tipps sind, wie man die Verbreitung hindert. Und ich glaube, dass der wahre Weg, wie man so ein Virus am besten bekämpft, nämlich bei jedem selber anfängt, nämlich so, wie es im ersten Lockdown damals gesagt wurde, Hände waschen, bisschen Abstand halten, nicht in die Hand, also nicht irgendwie geradeaus niesen oder in die Hand niesen, sondern in den Ellbogen. Und einfach ein bisschen drauf zu schauen. Aber ich bin mir auch sicher, es gibt keine Ideallösung für so etwas. Dass es nicht die eine beste Lösung gibt, sondern es muss irgendwie ein Mittelweg gefunden werden zwischen wir sperren jetzt alle ein und wir machen gar nichts und tun so, als wäre das Virus nicht da. Aber ich bin sicher kein Experte, der dafür die Lösung da ist.
Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Also im Prinzip stimme ich dir da auch zu. Also ich sehe es eigentlich ähnlich und frage mich aber schon jetzt, und das ist eben der philosophische Abschluss von unserem Gespräch vielleicht auch, wie weitgreifend das dann doch jetzt geht und wie tief die Schnitte jetzt auch sich eben durch die Gesellschaft quasi ziehen. Und ich bin eigentlich total gelangweilt vom Vorlesen, aber ich lese einfach weiter. Zwei noch, wenn du noch kannst.
Alles gut.
Bitter aber wahr, weil es einfach doch spannend ist und auch für mich das einmal dann so zu überdenken und jetzt auch so in einem Kontext zu stellen, diese komischen Postings hier aus Social Media. Stell dir vor, du wärst 1900 geboren. Wenn du 14 bist, beginnt der Erste Weltkrieg und endet, wenn du 18 bist, mit 22 Millionen Toten. Kurz darauf eine weltweite Pandemie, eine Grippe namens spanische Grippe. Sie tötet 50 Millionen Menschen. Du kommst lebend raus und frei. Du bist 20. Mit 29 überlebt man die weltweite Wirtschaftskrise, die mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse begonnen hat und Inflation, Arbeitslosigkeit und Hungersnot verursacht hat. Mit 33 kommen die Nazis an die Macht, du bist 39, als der Zweite Weltkrieg beginnt und bist 45, wenn er endet. Während des Holocaust sterben 6 Millionen Juden, insgesamt wird es über 60 Millionen Tote geben. Wenn du 52 bist, beginnt der Koreakrieg. Wenn du 64 bist, beginnt der Vietnamkrieg. Am Ende bist du 75. Ein Kind, das 1985 geboren wurde, glaubt, dass seine Großeltern keine Ahnung haben, wie schwierig das Leben ist. Sie haben aber mehrere Kriege und Katastrophen überlegt. Ein Junge, der 1995 geboren wurde und heute 25 alt ist, denkt, dass es ein Ende der Welt ist, wenn sein Amazon-Paket mehr als 3 Tage braucht, um zu kommen, oder wenn er nicht mehr als 15 Likes auf sein gepostetes Foto auf Facebook und Instagram bekommt. Im Jahr 2020 leben viele von uns in Komfort und wir haben Zugang zu verschiedenen Unterhaltungsquellen und haben oft mehr als nötig, aber die Leute beschweren sich über alles und doch haben sie Elektrizität, Telefon, Essen, warmes Wasser und ein Dach über dem Kopf. Nichts davon gab es früher, aber die Menschheit hat viel ernstere Umstände überlebt und hat nie die Lebensfreude verloren. Vielleicht ist es an der Zeit, weniger selbstsüchtig zu sein, aufzuhören zu jammern und zu weinen. Ja, sehr philosophisch.
Naja, was ich dazu sagen kann, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir leben mit dem, was wir halt haben. Wenn wir jetzt sagen, wir sind aktuell, ich finde, muss man wirklich im Vergleich zu vorigen Generationen, lebe ich noch in einer sehr schönen Situation. Mhm. Wir haben keinen Krieg und die Pandemie wird auch irgendwann ein Ende finden. Mhm.
Ja, das mit der spanischen Grippe, das ist natürlich auch nochmal, was wir vorhin bei der Umfrage eben so diskutiert haben, dass eben, ob eine Impfung jetzt eben sowas so, und dann gibt's ja eben jetzt auch so Gerüchte, dass die spanische Grippe natürlich befeuert wurde durch die Impfung der Pharmaindustrien. Also das sind ja diese schlimmen, wenn das wahr ist, ja, ich weiß es ja nicht. Und man müsste jetzt wirklich sich sehr mit dem Thema auseinandersetzen, beschäftigen. Das machen viele Menschen gerade. Dann würde das bedeuten, dass also Pharmaindustrie und Industrie überhaupt daran interessiert sind, dass der Mensch krank ist, ja, was wieder zu diesem Evolutionsgedanken kommt, den du vorhin thematisiert hast. Das würde bedeuten, dass quasi die Pharmaindustrie bewusst, und das steht auch in diesem Buch Die Wahrheit über Krebs, was ich gestern kurz aufgeschlagen habe, bewusst quasi auch Nahrungsmittel, Alternativmedizin an sich binden möchte, also sie möchten auch jegliche Konkurrenz ausschalten. Erst wenn dann ein Produkt sozusagen über einen Pharmakonzern vertrieben werden kann oder darf, ist es sozusagen wirksam und wirkt und wird auch vom Arzt quasi per Rezept verordnet. Also Alternativmedizin hat sozusagen keinen Platz mehr. Und jetzt durch diese Pandemie natürlich noch weniger, weil eben es gab ja auch, meine Alternativmedizinerin hat mir eben auch aus der Alternativmedizin, in China haben sie ja auch den Virus deswegen so schnell in den Griff bekommen, weil du an jedem Standl irgendwie dein Kräutertinktur bekommen hast und die haben das auch verteilt und die haben dann eben anstatt Impfungen auch schnell versucht, alternative nahrungsmittelergänzende Präparate an die Bevölkerung auszuteilen. Mhm. Das wäre doch zum Beispiel jetzt eine Alternative, zu sagen, okay, was ist denn das eigentlich, was unser Immunsystem gerade schwächt oder als Gesellschaft schwächt und warum hören wir nicht auf die Alternativmediziner, die erstens auch viel möglicherweise schon längere Wirkungs-, also dort heißt es eben auch, dass das schon bekannt ist und dass das schon das COV-SARS-1 ja eben schon da war und dass man daraus schon Schlüsse gezogen hat. Ja? Also es gibt sozusagen 100-prozentige Alternativen und die werden aber weder jetzt von der Politik kommuniziert, noch von den Pharmaindustrieleuten, noch von der Bevölkerung wahrgenommen natürlich, weil natürlich jeder nur noch eine Apotheke kennt und in der Apotheke bekommt er natürlich seinen PCR-Test und sein Pfisterprädikat. Mhm. Ja? Präparat.
Ja. ich stimme dir da wieder teilweise zu. Ich finde Alternativmedizin ist was Großes. Ich finde super, dass wir das haben. Und ich stimme dir auch zum Teil zu, dass es halt einfach zu wenig repräsentiert ist. Mhm. Ich kann aber verstehen, warum jetzt zum Beispiel Österreich sagt, wir wollen da mehr die normale Mainstream-Medizin, wenn du so willst, im Vorzug stehen, weil damit einfach ist das Wirtschaftliche davon. Da ist das mehr Lukrative dahinter. Wenn wir jetzt annehmen, dass jetzt, weil wenn Alternativmedizin funktioniert, sicher nicht so auch wie normale Medizin bei jedem. Mhm. Ich kenne ja nicht genau die Statistiken. Womit ich mich ein bisschen auskenne, ist zum Beispiel Placebo, Homöopathie. Warum, wenn Homöopathie bei so vielen funktioniert, warum machen wir es nicht bei jedem Medikament? Warum probieren wir nicht jetzt, sagen wir bei jedem einfach nur, wir machen nur noch Homöopathie-Medikamente? Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass sich Österreich zum Beispiel oder generell die EU sich einfach ziemlich sicher fühlt und diesen Bereich nicht verlassen möchte, weil sie aktuell einfach wissen, okay, wir verdienen unser Geld damit und wir wissen, dass es zu einem gewissen Grad einfach funktioniert. Ich glaube, dass das so der Kerngedanke ist. Aber ich bin, was das angeht, wirklich eigentlich gar kein Experte. Ich kenne mich sehr wenig leider mit Alternativmedizin aus, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Grund ist. Mhm. Ich habe selber noch nie jetzt wirklich Alternativmedizin probiert. Könnte einerseits daran liegen, dass ich jetzt Ärztefamilie hatten wir eh schon vorher. Mhm. Und einfach auch, weil ich von unserer Medizin einfach überzeugt bin. Und also, obwohl ich ein Mensch bin, der selber sagt, mal, bevor ich mir jetzt jedes Schmerzmittel reinschreibe, bevor ich jetzt, nur weil ich Kopfschmerzen habe, mal einfach probiere selber Wasser trinken, Tee trinken, sowas in die Richtung. Bevor ich mir jedes Medikament nehme, was bei mir zu Hause rumliegt.
Mhm. Ja, also, das wurde ja jetzt auch von diversen Seiten eben aufgedeckt, dass Homöopathie anscheinend ein großer Placebo sein soll. Ich selber bin ein Homöopathie-Freund und auch quasi so erzogen, muss aber sagen, dass mich das natürlich auch ein bisschen schockiert hat, einerseits. Andererseits ist ja aber genau dieser Placebo-Effekt und diese minimale Potenz der Globuli aus Naturheilkräuterverfahren herausgenommen, schon ein finde ich, probates alternativmedizinisches Mittel zu einem Hammer, wie jetzt Antibiotika oder so, ja. Und hat auch gezeigt, dass ich, also ich fühle mich ja gesund und kerngesund und habe das nie gebraucht, die Antibiotika sehr selten bis gar nicht, ja. Habe das immer versucht, alternativ medizinisch auszukurieren. Jetzt zuletzt eben auch mit traditioneller chinesischer Medizin. Und das ist halt, ja, also schwierig. Es ist, weil dann gibt es eben auch von Homöopathie-Seite aus die lobbyieren eben auch, die wollen sich eben auch in die Pharmaindustrie besser situieren und wollen da eben auch Profite natürlich erwirtschaften. Also und quasi, da hat die Homöopathie auch schon an Seriosität verloren. Aber natürlich gibt es immer noch die Basics, verstehst? Also ja. Das ist ja eine Erfindung, diese Homöopathie. Das ist ja Licht, das sind Lichtspektren, die wir aufzeigen sozusagen, wo wir zeigen, sind unsere Blutproben sozusagen, aber in Form von Licht, so eine Art Röntgensystem hat er ja erfunden, dieser Homöopathie-Erfinder. Also wo fehlt unserem Körper was? Und das kann man eben mit einer Lichtresonanz sozusagen aufzeigbar machen. Und das ist was Großartiges. Das ist eine großartige Erfindung, das ist eine großartige Entwicklung. Und natürlich wurde die jetzt auch wieder von der Pharmaindustrie aufgekauft und wurde sozusagen verdienlicht und vergeldlicht im Sinne von, also dass nicht mehr das drin ist, was drin steckt. Oder nicht mehr das, genau, nicht mehr das drinsteckt, was drin sein sollte. Also das passiert eben in verschiedensten Bereichen. Und ja, das ist, glaube ich, so auch der Abschluss für mich, also zu dem Thema, dass letztlich es gar nicht eben, wie ich gesagt habe, um den Virus geht. Es geht eben nicht mehr um die Pandemie. Es geht eben um diese größeren Zahnräder im Getriebe, die einfach ja dieses ganze Ding jetzt zum Rollen gebracht haben und auch hoffentlich dann wieder zum Stillstand kommen.
Ich hoffe es für uns alle. Ich hoffe es wirklich für uns alle, dass es bald so aufhört. Aber ich finde es ganz super, wenn man sich das von dir anhört zum Beispiel, weil im Internet, da lese ich oft einfach nur ein, zwei Absätze, die mir sagen, das alles ist falsch und das gehört so viel besser. Wenn ich mit dir rede, dann habe ich da einen ganz anderen Eindruck davon und deshalb finde ich auch super, dass so etwas in einem Podcast zum Beispiel behandelt wird, weil so bekommt jeder so ein bisschen einen Blick in deine Meinung, dass du jetzt nicht einfach nur jetzt dumm gesagt ein stupider Leugner bist, sagt, das ist alles falsch und das ist kompletter Blödsinn. Du hast ja auch eine Ahnung, du hast ja auch eine Meinung dahinter, hinter der du stehst. So wie es von jedem unser gutes Recht ist, ist es auch gut, dass wir das hinterfragen.
Ja, da habe ich jetzt das richtige Zitat für gleich. Das bringe ich jetzt hier nicht, sondern gleich bei meinem Kollegen, weil du hast natürlich recht und ich will dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Aber ein letztes hätte
Bitte.
Ich noch. Ein letztes hier zum Abschluss.
Immer her damit.
Was ich noch ganz gut fand, um das Ganze hier philosophisch auch abzuhandeln. So, ich muss es nur finden. Nee, das ist ja viel zu lang hier, der Sieber. Nee, warte mal. Teufel. Nee. Ja, jetzt. Wo ist denn der Mist? Beenden wir es mit einem Kollegen, Martin Bloderer, ein Schauspielkollege von mir. Wann wird man endlich begreifen, dass man Leben lebendigem, sich ständig verändernden, zukunftsträchtigem, lebenswerten Leben nie mit der absurden und beharrlichen Logik von Verwaltung und Systemen wird beikommen können? Irgendwann wird jeder Beton durch eine zarte Blume gesprengt.
Sehr schönes Zitat.
In diesem Sinne, Florian, vielen Dank für die Möglichkeit, für den Quatsch und für unseren Talk. Und ich freue mich dann, deine Arbeit natürlich zu lesen und bin immer gern für weiteres offen. Schick dir gerne auch meine Quellen noch rüber und werde da eben auch weiter natürlich recherchieren. Und ja, das war's von uns, liebe Leute. In diesem Sinne, schönen 5., 6. Lockdown, schauen wir mal. Und dann werden wir schon rauskommen aus dem ganzen Quatsch, gell?
Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für die Einladung und es war wirklich eine Freude, heute hier sein zu dürfen.
Danke dir. Urban Vibes.